Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, der Podcast für alle Film- und Serienfans. Wir diskutieren über relevante News, die neuesten Trailer und über die spannendsten Filme und Serien. In unserer ersten Folge sprechen wir über die Einigung von Sony und Marvel, Kevin Feiges Ausflug ins Star Wars-Universum und George R.R. Martins neuestes Buch. Außerdem geht es um die Trailer von Birds of Prey, Dr. Sleep und The Kingsman. Im Review-Teil geht es dann ans Eingemachte. Wir nehmen Skylines, Disenchantment, Dark Crystal, Marianne und Unbelievable auseinander und reden dann ganz ausführlich über den neuen Joker. Das Ganze ist wie immer powered by Unity Media.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, unserem neuen Livestream-Magazin. Wir sind Die Quadrataugen und zu den Quadrataugen gehört natürlich der Host des YouTube-Kanals, falls ihr uns gerade auf YouTube seht, Fabian Behrens.
Dankeschön für die liebe Anmoderation. Mir fällt es dann, wenn ich das richtig verstanden habe, an den nächsten Co-Moderator oder Mitmoderator anzumoderieren. Das ist der liebe Julius Busch. Julius Busch kennt ihr bestimmt da draußen. Der war vorher außerdem bei Rockstar, wurde aber für einen Kessel Weißwurst wieder zurückgeholt ins Boot. Und hat den schönsten Bart, wenn nicht auf YouTube, dann aber auf jeden Fall auf Twitch.
Ach so.
Ja.
Ja, okay. Und wisst ihr auch, wer neben mir sitzt? Ich muss kurz diese Anmoderation verdauen. Was war das denn? Ein Kessel Weißwurst. Hammer. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich begrüße den letzten in unserer Runde, der aber gerade schon angefangen hat. Jeder kennt ihn. Er hat, ja, wie soll ich sagen, die schönste, aber grauste Haartolle der Welt.
Das sieht man in der Kamera nicht.
Das sieht man in der Kamera nicht.
Ich sag's denen nicht, wie alt ich bin.
Er weiß alles über jeden Film. Wir werden über ihn heute diverse Fragen klären, unter anderem, wer ist der geheimnisvolle Ghostwriter hinter Nerdkultur? das und mehr heute in unserer Sendung. Marco Risch, meine Damen und Herren.
Ah, schön.
Und zusammen sind wir die Quadrataugen.
Die Quadrataugen.
Genau. Und wie ihr schon gesehen habt, wir haben die Anmoderation nicht geübt. Wir haben einfach nur gesagt, hey, wir stellen uns gegenseitig vor. Und ich habe es mir leicht gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so lange drüber redet.
Wir haben doch gesagt, wir stellen es cool vor. Und dann kommst du mit, ja, hier, Fabian.
Ja, herzlich willkommen. Wir machen das alle zum ersten Mal.
Ja, genau. Und wir machen das auch zum ersten Mal und hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Nein.
Unsere Idee ist, wir haben ja hier auf dem Kanal, sowohl jetzt auf Monsters and Explosions und auf Quadratauge, immer mal wieder gestreamt, besonders zu Game of Thrones Zeiten, und wir wollten das jetzt mal wirklich monatlich machen und vor allem mal über mehr als nur ein Thema reden. Ihr seht schon, das Hauptthema heute ist natürlich Joker, weil wir den alle drei zusammen gestern gesehen haben. Wir konnten eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Ich glaube, das war auch dringend notwendig. Und wir werden sehr viel zu diskutieren haben über den Film. Es ist spoilerfrei, keine Sorge. Ich glaube, man kann auch gut spoilerfrei über den Film reden. Interessant ist natürlich, wenn man ihn gesehen habt, aber der Film kommt erst am 10. Oktober raus, deswegen wollen wir da mal...
Seid ihr leider nicht so privilegiert wie wir.
Es gab ein paar Fanscreenings. Ich habe jetzt immer mal wieder gelesen, Leute, die den schon gesehen haben. Und die waren wahrscheinlich nicht in Venedig. Aber wenn man über einen Film reden muss dieses Jahr, dann ist es tatsächlich der. Ich glaube, man wird über Star Wars nicht so viel reden wie über Joker. Das meine ich wirklich.
Das ist okay. Es kommt gerade die völlig berechtigte Frage aus dem Chat. Konntet ihr denn schlafen nach dem Film?
Ja, sehr leicht. Das lag unter anderem daran, okay. Ich glaube, ich war gut darauf vorbereitet, dass ich Taxi Driver gesehen habe. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht an der Stelle.
Ich bin ja Horrorfan, insofern hat mich das jetzt nicht besonders erschüttert. Konnte gut schlafen danach.
Okay. Neulich hat mir ein ungenannter Kollege, den ich jetzt hier nicht verpetzen will, einen Horrorfilm zurückgegeben, weil er den nicht verdauen konnte. Es war Hereditary.
Ernsthaft?
Den du auch so gut findest, ich auch.
Den fand ich auch geil.
Der hat wirklich nach der Hälfte gesagt, okay, gucke ich nicht zu Ende.
Krass.
Ihr seht schon,
ich glaube, ich weiß, welche Szene.
Oh nein.
Ich glaube, ich weiß, nach welcher Szene er ausgeschaltet hat.
Also etwas später.
Die war nämlich übel, die hat mich auch voll erwischt.
Die war wirklich übel. Ihr seht schon, wir haben super viele Themen vorbereitet. Es ist auch ein Livestream, deswegen haben wir... Warum sage ich das jetzt so?
Keine Ahnung. Ist auch egal. Einfach ist ein
Livestream, also keine Live.
Ihr seht schon, wie die Gedanken mir live zu showen. Und ich dachte einfach, hey, ich habe gerade eine Idee, was ich noch sagen will.
Das schaffen wir niemals in 2 Stunden.
Nee, das niemals. Schaffen wir auch niemals. Wir haben es jetzt schon verkackt, weil jetzt nach dem Zeitplan hängen wir schon 5 Minuten hinterher. Ja. Julius guckt ein bisschen mehr auf den Livestream, weil du nämlich der Creative Director von Monsters.
Er meint den Chat, meint er damit. Also ich gucke auf den Chat. Eure Sachen vor, die lustig sind.
Ich nehme
jetzt euch
immer
Mühe.
Vor. Ich habe auch beide vor mir, aber es funktioniert ja nie.
Nee, das mache ich. Lass das ruhig. Ich mach das.
Wir werden es hinkriegen.
Wir kriegen es hin. So.
Was erwartet euch heute hier? Wir werden sehr viel über News reden. Wir haben ein paar, also was heißt sehr viel? Jetzt gleich am Anfang, das kann ich schon mal sagen, haben wir ein paar News vorbereitet, über die reden wollen, die jetzt in den letzten 2-3 Wochen aufgeschlagen sind, vor allem in letzter Woche. Dann haben wir ein paar Trailer vorbereitet, die wir zusammen gucken werden, von denen, glaube ich, nicht alle hier am Tisch den schon gesehen haben. Und ihr vielleicht ja auch nicht zu Hause. Reden dann ganz kurz darüber. Und dann kommen wir in diese Review-Section. Und bei den Reviews werden wir viel über Serien reden, die wir in der letzten Zeit gesehen haben und jetzt gerade brandaktuell und wichtig sind. Und natürlich dann über den Joker als krönenden Abschluss und wahrscheinlich als längst, also mit Abstand längsten Talkanteil. Jetzt habe ich mir hier schön irgendwie aufgeschrieben, was ich alles erwähnen wollte, aber ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das ist natürlich mein Problem. Das
wundert mich nicht, aber in der Zwischenzeit, während du guckst, kann man einmal kurz erwähnen, Povrasot hat gerade 2 Geschenkabos auf Max verschenkt. Geil. Danke dir.
Das geht?
Ja, das geht.
Ach so, auf Max. Entschuldigung, ich bin immer noch so YouTube-affin. Ich sage, ich bin zu doof noch für Twitch. Aber das, dafür bist ja du hier.
Ja, richtig.
Ja, nicht nur für was haben wir ihn abgeworben? Für Weißwurst?
Für einen Kessel Weißwurst.
Ich hasse Weißwurst.
Keine Kiste
Schrotten. Ich hasse Weißwurst, weil die muss man ab ja. diese Haut abnehmen. Das kann ich nicht.
So, ich habe natürlich meine eigene Fußgang-Überleitung in der Moderation total verkackt. Ihr seht schon, wir haben hier so Headsets, wie sie sonst nur Fußballkommentatoren tragen. Das liegt daran, weil diese Headsets sonst nur Fußballkommentatoren tragen. Das sind wirklich so Telecaster, so richtig professionelle Dinger. Unser Chef René hat immer drauf geschworen und wir haben es jetzt und sie werden eigentlich so selten in diesem Studio eingesetzt. Wir haben gedacht, für diese Sendung machen wir das jetzt mal, weil dadurch die Soundqualität, zumindest in der Theorie, deutlich besser ist.
Und sie sind auch deutlich angenehmer zu tragen.
Das kommt tatsächlich dazu, ja. aber das will ich jetzt hier als Grund vorschieben. Das könnte dann dafür sorgen, und wir eruieren das ist noch nicht durch, dass diese Sendung eventuell als Podcast mal zu hören ist. Wenn ihr das jetzt gerade beim Joggen hört, dann liegt es wahrscheinlich daran, weil es geklappt hat. Wir probieren das. Es wurde bei mir immer wieder gefragt, bei uns in den Streams, ob wir nicht mal einen Podcast machen können daraus. Und ja, euer Wunsch wurde vielleicht erhört.
Wenn Julius gerade Borderlands spielt, dann liegt es daran, dass es nicht geklappt hat übrigens.
Ja, es ist so ein Running Gag hier bei uns. Wenn ihr auf Monsters and Explosions Borderlands seht, statt krasser vorbereiteten Programmteil, dann liegt es daran, weil der krasser vorbereitete Programmteil nicht geklappt hat und Julius mit Borderlands eingesprungen ist. Behauptet man, ob das stimmt, werden wir nie auflösen.
Nein, das mache ich auch so.
Das machst du auch so.
Das mache ich auch so.
Gut, also vielleicht wird es irgendwann als Podcast klappen. Wir sind aber noch nicht so erfahren mit Podcasts. Das heißt, und weil das ja eigentlich auch ihr sonst ja alles seht und Livestream-Chat dabei ist, entschuldigt es bitte, wenn es nicht so podcastfreundlich ist und ihr im Hintergrund einen Trailer hört und wir ganz leise nuscheln, das irgendwie kommentieren und ihr keine Ahnung habt, was wir gerade sehen. Das ist noch Teil der Sendung. Mal gucken, ob das so bleibt.
Wir sind ja auch ein Film- und Serienkanal. Dementsprechend ist ja bei uns der Fokus aufs Visuellen, auf dem Visuellen, nicht auf dem Podcast.
Wobei mein Kommentar-Highlight in einem Podcast ist, ohne dass man das entsprechende Video dazu sieht, ist Fest und Flauschig, als Olli Schulz und Jan Böhmermann ein Video von Kollega kommentiert haben. Und darauf komme ich, merkt euch das bitte, darauf komme ich zurück, wenn wir über eine Serie reden im Laufe der Sendung, Raps und wie man das kommentiert. Ja, das ist nur ein kleiner Teaser. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, Disenchantment.
Ich weiß es nicht.
Zu den News. Fangen wir mal damit an.
Ja.
Die erste und wichtigste News, und das ist die, die mich super gefreut hat, die kam am Freitag raus, das ist nämlich Spider-Man is coming home again. Spider-Man kommt zurück ins Marvel Cinematic Universe. Ihr habt es vielleicht gehört, wer hat es eigentlich nicht gehört, Sony und Marvel haben sich ein bisschen verkracht und Spider-Man war zumindest zeitweise, also sein Schicksal im Marvel Cinematic Universe war ungewiss, er war damit eigentlich streng genommen sogar raus. Ich glaube, der Hashtag, auch ein sehr oft benutzter Hashtag war Spider-Man Far From Home. Far From the MCU. Far From the MCU. War leider sehr korrekt. Zum Glück nicht mehr seit Freitag. Disney und Sony haben sich angeblich geeinigt. Marvel kriegt jetzt eine etwas höhere Gewinnbeteiligung, ist damit vorerst zufrieden und Spider-Man kehrt für Spider-Man 3 zurück, im Wesentlichen mit den gleichen Leuten. Im Moment wird mit dem Regisseur noch verhandelt, aber sieht im Moment so danach aus, dass es auch in der gleichen Besetzung ist, es ist das gleiche Produktionsstudio. Tom Holland bleibt weiter im Marvel Cinematic Universe, das heißt, wir haben einen richtigen Spider-Man 3 und wird in einem ungenannten anderen Marvel-Film auch noch mal vorkommen und danach müssen sie wieder neu verhandeln tatsächlich. Was sind eure Gedanken dazu?
Ich find's gut. Ich habe, also so viel mehr dazu kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, ich denke mal, als Außenstehender, der einfach die Filme genießt, für den ist es mit Sicherheit nichts Schlechtes, wenn Spider-Man in der Form bestehen bleibt. Weil, also was sollte mich das als Außenstehenden stören? Ich hoffe natürlich, dass die beiden Seiten sich ja so einigen, dass es für beide okay ist und dass halt da alles gut ist in dem Sinne. Aber ich fand den Spider-Man, ich fand, dass der einer der besten Charaktere war im MCU. Ich fand den mega unterhaltsam, der hat mir echt gut gefallen. Und ich hätte es jetzt sehr schade gefunden, wenn der nicht mehr mit den anderen zusammen interagiert hätte. Gerade weil er ja auch jetzt zum Beispiel mit Tony Stark eine besondere Bindung hatte und ich da auch gespannt gewesen wäre, wie sie halt diese ganzen Beziehungen fortführen.
Ist ja auch einer der stärksten Marvel-Superhelden, würde ich schon fast sagen.
Also von der körperlichen Stärke?
Nee,
oder
von der Ausstrahlung.
Von der Ausstrahlung, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde Tom Holland auch mega. Also
der ist geboren für die Rolle, würde ich fast
total
sagen. Also Sony hat, nachdem der Deal ja zuerst geplatzt ist, hat ja Sony einiges an Hate abbekommen.
Ja.
Da gab es dann auch einige Argumente, wo man sagt so, ja, aber das würde ja nur dazu führen, dass Marvel noch reicher wird, als sie eh schon sind. Und jetzt haben sie sich dann wohl doch durchgesetzt und kriegen noch mehr Geld, als sie eh schon haben. Und kaufen im nächsten Jahr das ganze Universum auf. Aber schön, dass sie sich geeinigt
haben. Ich bin bei sowas halt immer ein bisschen vorsichtig, weil ich irgendwie es nicht so gut finde, wenn man immer so Business-Sachen von außen bewertet. Weil natürlich hat man da irgendwie die Fanbrille auf, weißt du? Und dann ist es halt immer so, ja, jetzt kriegt Sony den Hate dafür, weil die wollen ja das irgendwie nicht mehr oder wollen das nicht bieten, was Marvel will. Und das ist halt dann immer so durch diese Fanbrille gedacht. Ich finde halt, man weiß halt nicht.
Ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, Sony hat den Hate abbekommen, weil die ganzen Marvel-Fans gesagt haben, ihr habt den Deal verbockt.
Ja, okay.
Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ja, ich meine bloß, du hast halt immer diese Fanbrille auf und du weißt aber ja nicht wirklich, was hinter den Kulissen passiert ist sozusagen. Und
das ist richtig.
Irgendwie ist es halt alles ein Business und natürlich müssen da Business-Entscheidungen getroffen werden. Und dann bin ich halt immer so ein bisschen vorsichtig, da halt dann jemanden zu haten für, sage ich mal. Natürlich freue ich mich, wenn es
von Hate ist ja generell scheiße. Ja,
Hate ist generell immer scheiße.
Immer scheiße.
Und in dem Fall halt auch ein bisschen, vielleicht teilweise ein bisschen irrational. Ich freue mich aber, wenn es halt klappt von der Business-Seite und man halt dann das beste Ergebnis als Zuschauer auch hat.
Beide Seiten sehen dabei halt nicht so gut aus, weil das ist halt ein reines Corporate-Ding. Das sollte eigentlich auch, sowas sollte ja eigentlich auch nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Das ist geleakt. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, eine von beiden Seiten hätte das halt geleakt, um den Druck auf diese Verhandlungen zu verschärfen, weil dann relativ schnell Sony als der Böse dastand. Das Problem ist aber, da gibt es halt bei beiden Seiten keinen Bösen. Also wenn Disney sagt, wir haben mehr als die 5%, ihnen stand nur 5% zu, sie haben dafür halt nicht die Produktionskosten getragen, aber bei den Produktionskosten und die Marketingkosten bei Spider-Man im Verhältnis zu dem Gewinn, nämlich 95%, was Sony bekommen hat, ja doch relativ gering wirken und die Leute, die daran gearbeitet haben, sind eben doch von Marvel Studios, insbesondere Kevin Feige, die große Personalie bei Marvel, der Mann, der alles überwacht, das Mastermind, die haben es auch ein bisschen an ihm festgemacht, dass sie, glaube ich, gesagt haben, er hätte keine Zeit dafür oder seine Zeit ist, was sie indirekt gesagt haben, seine Zeit ist halt wertvoll, dazu dann auch gleich nochmal mehr. Im Nachhinein sieht das so aus, als hätte es ja doch geklappt. Sony, muss man dazu sagen, wir hatten ja mit Into the Spider-Verse einen recht erfolgreichen und vor allem bei den Kritikern sehr beliebten Film hingelegt. Das heißt, sie können es auch alleine. Und ich behaupte auch, zumindest die ersten zwei der alten Spider-Man-Trilogie waren ja auch fantastisch und die waren auch von Sony.
Ja.
Aber sie haben schon sehr davon profitiert, dass Marvel das mitgemacht hat. Und Marvel war da halt mehr wert als Merchandise plus 5%. Also wenn Spielzeug verkauft wurde, haben sie auch das Geld gekriegt. Was aber auch irgendwie logisch ist, weil Spider-Man so, kommt ja dann, keine Ahnung, im Set mit den anderen Avengers-Lego-Figuren raus. Und dann kannst du ja schlecht irgendwie, wie viel kriegt jetzt Sony davon und wie viel kriegt jetzt Marvel davon? Und dann macht das die ganze Sache leichter. Jetzt ist es 25%, Marvel kriegt 25%. Mal gucken, ob das so bleibt. Es ist ja immer noch viel, wenn sie dann auch selber die Produktionskosten nicht tragen. Aber das weiß man natürlich nicht genau. Keiner guckt in die Verträge genau rein. Das sind Sachen, die man sich erzählt. Wer weiß das schon?
Aber die Zahlen sind so bestätigt, oder wie?
Nee, die sind nicht bestätigt.
Okay.
Also alle Leute
berichten. Die werden auch nicht bestätigt.
Die werden ja niemals erzählt.
Ist klar,
ja. Es kann auch sein, dass irgendjemand mit einer Stoppuhr da sitzt und jede Sekunde zählt, in der Spider-Man zu sehen ist mit den anderen Avengers zusammen und dass das dann nochmal extra abgerechnet wird. Also keine Ahnung, was da wirklich die genaue Regelung ist. Aber ich glaube, das ist, wir sind jetzt alle froh. Und das ist das Wichtigste. Was ich mir noch gedacht habe, ist, er kommt noch in einem anderen Marvel-Film vor. Das Ding ist halt, also als Cast-Mitglied, also nicht sein eigener Film, außer diesem Spider-Man 3. Spider-Man 3 müsste dann 2021 kommen. Dafür ist er bestätigt.
Ja,
macht ja auch Sinn, weil, ich will jetzt nicht Spider-Man Far From Home spoilern, aber er hat halt ein Cliffhanger-Ende. Mhm. So wie der erste Teil auch. Und dieses Cliffhanger-Ende ist halt sehr wichtig, finde ich, für das Marvel Cinematic Universe als Ganzes. Mhm. Und auch das der erste Schritt in die nächste Phase, in diese Phase 4, wo jetzt die Marvel-Filme landen. Alles davor, jetzt in den letzten paar Jahren, war mal Phase 3. Die ist jetzt beendet durch Endgame und dann erst durch Far From Home. Das ist der allerletzte Film in dieser Phase. Und jetzt kommt die neue Phase. Beginnt mit Black Widow, glaube ich, ne?
Ich glaube schon.
Ja. Ja, Black Widow. Nächstes Jahr. Und es sind auch relativ wenig Filme in Phase 4. Und dazu gehört ja jetzt offensichtlich Spider-Man. Die Frage ist, welcher Film sollte der sein, wo er auch auftritt? Und ich glaube, für ein Cameo in, keine Ahnung, in Black Widow, werden sie ihn jetzt nicht verbraten. Geht auch übrigens nicht. Black Widow spielt nach Infinity War. Zwischen Infinity War und Endgame. Ist auch wurscht. Was soll ich sagen? Ach ja, genau, die werden ihn da nicht verheizen. Das Sinnvollste wäre ein Avengers-Film. Und es ist kein Avengers-Film für Phase 4 angekündigt. Das heißt, man müsste eigentlich auf den richtigen Marvel-Auftritt von Spider-Man wahrscheinlich noch viele, viele Jahre nach Spider-Man 3 warten. Und dann kommt er vielleicht in Phase 5 in einem Avengers-Film vor. Würde ich jetzt einfach mal spekulieren.
Nächste News.
Ja, bitte.
Nächste News.
Ja, jetzt haben wir die ganze Zukunft.
Aber,
jetzt
fang ich schon wieder an. Aber Marco, du hast doch über Kevin Feige und seine Zeit gesagt.
Genau. Könnte das eventuell eine clevere Überleitung sein?
Warum hat denn der so wenig Zeit?
Kevin, das ist die heiße News von dieser Woche, war es, glaube ich. Kevin Feige, das große Mastermind von Marvel, macht einen Star Wars-Film. Und zwar erstmal nur einen. Und man weiß noch nicht, was genau. Und es ist eher was Spin-off-mäßiges, so wie Rogue One wahrscheinlich. Er hat erzählt, dass er einen großen Hollywood-Schauspieler für die Hauptrolle in Betracht gezogen hat, hat mit ihm drüber geredet. Mehr weiß man noch nicht, was daraus passieren wird. Okay. Wer das ist, da geht jetzt natürlich die Spekulationskanonen los. Keine Ahnung, sowas wie Mark Wahlberg oder so. Ich habe neulich was gelesen, dass Mark Wahlberg Avatar ausgeschlagen hat. Und weil er eine Gewinnbeteiligung von 10% angeboten bekommen hat von James Cameron, sind ihm damit 250 Millionen Dollar flöten gegangen.
Aber meinst du nicht, ist es Chris Evans?
Glaubst du, es ist jemand,
Der hat doch auf Twitter jetzt getweetet, da gab es doch auch einen kleinen.
Echt? Wusste ich nicht.
Also, das war mir nur die Frage, at Chris Evans, welchen MCU-Schauspieler würdest du gerne mal in einem Star Wars-Film sehen? Und er hat halt geantwortet, me.
Ja, aber das gut, würde,
wer
ja würde jeder
nicht,
gerne.
Ja, natürlich, sagen, natürlich, aber das wäre doch ein geiler Gag, wenn das jetzt schon ein Teaser war.
Im Chat sagt unser neuer Moderator Passwort, oder einfach immer er es falsch geschrieben hat, Robert Downey Jr., das war tatsächlich etwas, was viel spekuliert wurde, aber der wird es natürlich nicht sein, weil Robert Downey Jr. ist mittlerweile, also wenn man googelt, wer der bestbezahlte Schauspieler der Welt ist, dann ist es The Rock. Tatsächlich, aber der macht auch sehr viele Filme. Mhm. Gemessen an einzelnen Filmen ist es Robert Downey Jr. Okay. Der hat ja alleine bei dem ersten Spider-Man Homecoming
ungefähr
die Hälfte von dem gekostet, was der Film am Budget hatte.
Star Wars hat ja nicht so ein großes Budget, das stimmt schon.
Ja, deswegen
könnten sie sich den dann wahrscheinlich nicht leisten.
Disney gibt halt für sowas dann in dem Moment nicht automatisch Geld aus. Also so viel Geld aus.
Es war ja auch schon immer bei Star Wars eher so, dass es eher kleinere Schauspieler waren. Ne?
Die Mentoren waren immer große.
Ja, ja.
Und stimmt, vielleicht sucht ja auch Kevin Feige jemanden für eine Mentorrolle und nicht für die absolute Hauptrolle. Mhm. Wer weiß das schon. Es wird natürlich auch spekuliert, ob das bedeutet, dass er jetzt aus dieser ganzen Geschichte ein Marvel-Universum macht. Ob das Ganze Marvelisiert, ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll, dass Star Wars jetzt ein Franchise wird, dass er für Kathleen Kennedy, die ja eigentlich für Star Wars das Mastermind quasi ist, ob er ihren Job übernimmt und nach dem, ich sag mal, Flop von Solo und dem, zwiegespalten aufgenommenen Star Wars 8, ob er jetzt das Ruder übernimmt.
Und dann kommen die Guardians of the Galaxy auf einmal in Star Wars.
Ungefähr.
Das, das wirklich ist, nein, das ist wirklich.
Nein!
Gottes Willen.
Ja, wie geil wäre das?
Das wirklich geglaubt.
Das wäre doch mega geil.
Nee, es geht einfach darum, dass das Konzept gleich wird.
Die Guardians of the Galaxy sind das Beste.
Ja, die sind sie auch.
Die sollen überall rein. Mir ist egal, wo rein. Die können auch nach Herr der Ringe, können die auch rein.
Du hast gerade gesagt, also Kevin Feige macht Star Wars zum Franchise. Da muss ich etwas schmunzeln.
Ach so, ja, Star Wars ja, zum, schon ein Marvel-ähnlichen Franchise.
Okay.
Sagen wir es so, das ist ja Quatsch. Star Wars hat ja quasi die Franchisierung erfunden.
Ja.
Aber er würde dann ein anderes Konzept anlegen und so dieses kreative Mastermind. Weil Kevin Kennedy ist das genau nicht. Sie sucht sich kreative Leute, aber sie gibt keine Inhalte vor. Sondern sie guckt, dass das funktioniert und dass es produziert wird. Und wenn es dann aus dem Ruder läuft, feuert sie auch
Regisseure. Das hat man ja an Star Wars gesehen.
Das merkt man auch, das stimmt. Ja. Aber das ist auch, finde ich, die Stärke davon. Mhm. Weil Marvel, so gern ich das habe, funktioniert für mich vor allem gut wegen den guten Charakteren. Ja. Und nicht, weil die einzelnen Filme so grandios gut sind. Das sind sie für mich gar nicht. Für die meisten Marvel-Filme einfach nur okay. Sie sind halt nie schlecht. Also richtig schlecht sind sie eigentlich nie.
Ja, also sie sind schon irgendwie Meister der situativen Komik, finde ich.
Ja, das sind sie.
Also das,
aber
liegt
das
natürlich,
hat ja nichts mit dem Film zu tun.
Das liegt auch an den Charakteren, aber natürlich auch am Writing halt ja, ja. An sich, ne?
Richtig.
Dass die Gags halt einfach, finde ich, echt zünden.
Ja, dafür meistens. Braucht man zum Beispiel einen James Gunn. Naja gut, das hat ja Disney jetzt kapiert.
Ja.
Dadurch, dass er jetzt so viel beschäftigt ist und auch wegen Spider-Man nochmal so viel beschäftigt sein wird, hatte ich das für absolut ausgeschlossen. Ich glaube, das heißt einfach nur, er macht halt einen Star-Wars-Film, weil er Bock auf Star Wars hat.
Der nicht. Um es deutlich zu machen, er macht einen Star-Wars-Film, er steht natürlich nicht hinter der Kamera.
Nein, er steht hinter der Kamera als Produzent. Aber
als
nicht
Produzent.
Als
Regisseur. Ja, genau.
Normalerweise. Also er hat noch nie, hat er schon mal Regie geführt?
Das weiß ich nicht. Aber er ist eigentlich als Producer eingespannt.
Ja, John Favreau zum Beispiel, der mit Iron Man 1 quasi hier das ganze Marvel-Universum losgetreten hat, zusammen mit Kevin Feige, der ist ja der Produzent von der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Und er selber führt da ja auch keine Regie. Hat aber auch keine Zeit dafür gehabt. Er hat jetzt in der zweiten Staffel, die ist nämlich schon bestätigt, wird er auch eine Folge Regie führen. Dafür hat er dann endlich die Zeit gefunden. Also sowas passiert. So funktioniert Disney. Aber die Frage an euch ist, und da haben wir nämlich eine Gewinnspielfrage, die jetzt für den Chat ist, vorbereitet. Die Frage an euch ist,
die ich ob das hier stehen gut habe. Ist oder nicht.
Ja, das ist, stimmt, das hätte ich mir jetzt auch
merken können. Hey oder nee.
Gut oder schlecht?
Top gut oder schlecht?
Flop. Kevin Feige macht Star Wars. Ist das gut oder ist das schlecht? Die Frage ist natürlich, wie ihr das interpretiert. Ob das jetzt mit dem Franchise zu tun oder nicht, das können wir ja nicht beantworten. Ich kann nur für mutmaßen. Ja. Aber hier ist das Ergebnis. Relativ knapp hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass 40% sagen schlecht. Also Kevin Feige, ja. Dachte ich, ist in der Nerd-Welt eine Ikone. Und zwar unangefochten. Mhm. Der wird nicht bestritten.
Aber vielleicht ist das einfach dieser Gedanke, ach, muss der jetzt auch unbedingt noch einen Star-Wars-Film machen? Ja, oder können wir es nicht irgendwann auch mal lassen?
Es zeugt für mich, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, dass Leute davor Angst haben, dass Star-Wars wie Marvel wird. Weil ich finde das ja gut, dass das so anders ist. Ein Mastermind darf es geben, aber ich finde es gut, wenn Leute sich in Einzelfilmen kreativ austoben können, so wie Rogue One.
Ja.
Wo es nicht zwangsweise darum geht, jetzt hier den nächsten Film anzuteasern.
Ja, aber vielleicht fanden die auch gut, dass Star Wars Episode 8 so mutig war und denken sich jetzt halt, vielleicht ist Kevin einfach...
Was? Zu mutig?
Zu feige.
Ja, zu feige. Oh!
Jo, wieso hast du es nicht gecheckt? Dass ich das wirklich aussprechen musste, sorry. Ich fass es nicht.
Der war...
Lest die News.
Wir müssen mehr Livestreams miteinander machen.
Weitet unseren Zeitplan.
Ja. George R. R. Martin kennt ihr, ne? Das ist der dicke, bärtige Typ, der die Game of Thrones Bücher geschrieben hat. Und der hat jetzt mehr oder weniger geleakt, dass die zweite Prequel-Serie von Game of Thrones Fire and Blood wird. Und Fire and Blood ist ein Prequel-Buch, beziehungsweise es erzählt halt einfach die Vorgeschichte von Game of Thrones. 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones erzählt von den Targaryens und wie Aegon der Erste damals Westeros erobert hat, bis hin, glaube ich, zur Robert-Rebellion.
Was, dass die Kamera jetzt nicht eingefangen hat, war mein erschrockenes und entsetztes Gesicht. Nicht wegen dem, was du inhaltlich gesagt hast, sondern weil du ihn wirklich Aegon genannt hast. Das klang für mich wie Aegon. Habe ich das eingebildet?
Das ist doch der Aegon. Wie soll ich denn sonst denn? Aegon?
Nee, Aegon.
Aegon. Aegon, ja, okay.
Ja, so ein bisschen
verenglischt.
Ich weiß nicht, vielleicht hast du, wir haben es auch zusammen gesehen, wir haben es beide auf Englisch gesehen. Es ist jetzt nicht so, als hätte es die deutsche
Fassung. Ja, du hast recht.
Aegon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie es in Deutsch übersetzt haben. Das ist ja durchaus Kraut und Rüben. Da heißt halt immer John Schnee oder keine Ahnung.
Ja, jedenfalls.
Tywin Lannister?
Tywin. Egal.
Jedenfalls, da ist halt die gesamte Targaryen-Vorgeschichte quasi drin, also auch wie der eiserne Thron entsteht und wie Westeros eben erobert wird und auch wieder der Fall der Targaryens. Also ja schon eigentlich die Vorgeschichte eines großen Teils von Game of Thrones.
Und mega spannend. Ja. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber so gefühlt die Hälfte von einem Ice and Fire Wiki über die Targaryens besteht aus dem Inhalt der Bücher.
Ja.
Und das sind ja auch schon Erzählungen, wie es passiert ist. Also nicht wirklich in Romanform, sondern wie es, als würde jemand berichten, wie es passiert ist.
Das ist tatsächlich auch, deswegen cool. Gilt Fire in Blood auch als relativ langweilig. Also eher, es ist eher ein Geschichtsbuch.
Ja,
also du liest quasi ein Geschichtsbuch über eine Familie, die es gar nicht gab.
Aber ich find's geil.
Aber
ich find's
das wollte ja so gerade sagen, das ist ja eigentlich vollkommen unerheblich für die Serie, weil die Serie kann dann ja die eigenen Geschichten draus machen. Und das ist ja nur die Quelle, beziehungsweise die Inspiration.
Wir sind aber jetzt mittlerweile 400 Zuschauer auf YouTube.
Yay.
Das steigt hier und das sind mehr, als ich gedacht hätte tatsächlich. Das ist irgendwie geil.
Geil, Leute.
Aber weil jetzt so viele Leute dazugekommen sind, wird natürlich im Chat die Frage gestellt, wann wir endlich über Joker reden. Ihr habt natürlich die Anmoderation nicht mitgekriegt. Wir reden noch über Joker, aber es dauert noch ein klein bisschen. Holt euch ein Bier oder hört uns zu.
Oder ein Alkoholpreis.
Also Joker ab 600 dann.
Genau.
Also noch ein bisschen Freunde akquirieren und den Stream verteilen und dann
auf allen Geräten daheim anmachen.
Auf allen Geräten anmachen, dann geht's auch einfach.
Sonst noch Meinung dazu? Also ich freue mich tatsächlich, wenn sie genau das machen würden. Das wäre übrigens etwas, was sehr viel Budget verschlingen würde.
Ich bin jemand, der sich immer freut auf sowas. Ich mag das auch nicht, sowas im Voraus dann schon zu verurteilen. Also mehr Game of Thrones gerne, aber mehr Game of Thrones nicht Staffel 8.
Blood Moon zum Beispiel, was ja jetzt gerade fertig gedreht wurde, der Pilotfilm wurde fertig gedreht. Wann der rauskommt, weiß man noch nicht. Ich würde wetten, erst in 2 Jahren tatsächlich, nicht nächstes Jahr. Ich glaube, der ist dann noch nicht für die Öffentlichkeit nicht zugänglich wird. Oder ganz spät, so Richtung, keine Ahnung, Weihnachts-Super-HBO-Special. Mal gucken. Das muss noch gegreenlightet werden für eine ganze Staffel, glaube ich. Das ist tatsächlich noch nicht durch. Und da ist die Schreiberin, also das Mastermind ist die Autorin der Kingsman-Filme, was jetzt nicht so gut klingt. Aber die hat die ganzen Matthew Vaughn-Filme gemacht. Also sowas wie zum Beispiel diese Neil Gaiman-Verfilmung Der Sternwanderer, für mich einer der besten Fantasy-Filme aller Zeiten, unfassbar geil, hat sie gemacht, Kick-Ass und so weiter und so fort. Da gibt es zwar alles Vorlagen, aber sie hat die Drehbücher dazu gemacht und gilt als quasi das unzertrennliche Mastermind, das zusammen mit Matthew Vaughn, dem Regisseur, diese ganzen Filme verantwortet. Und George R. Martin ist sehr begeistert von ihr. Also gut, das andere wird hoffentlich gut und dass Fire and Blood kommt, freut mich.
Aber das ist gut, dass er begeistert ist, weil er hat selber ja gesagt, er fand das Ende auch nicht so gut von der 8.
Das ist gar nicht wahr. Das sind
wollt ihr dieses Fass wirklich jetzt noch aufmachen?
Nee, das ist tatsächlich nicht wahr. Also jetzt gerade in den News ist auch nochmal hochgekocht. Er wäre unzufrieden mit Staffel 8, weil das die super clickbaitige Überschrift dazu ist. Aber er hat eigentlich darüber geredet, wie traumatisch, also es hat er wirklich das Wort traumatisch dafür benutzt, für ihn der Prozess ist, wenn sein Buch verfilmt wird, also dieser ganze Produktionsprozess, auch die Diskussion darum, wie Figuren dann wichtiger sind für die Serie, weil sie in der Serie so beliebt sind, kriegen sie mehr Screentime, als ihnen eigentlich zusteht von der Story her. Also das heißt eigentlich, wir Zuschauer haben gelenkt, auch mitgelenkt, was thematisiert wird.
Aber er sagt auch, er hätte gern mehr Staffeln gehabt und glaubt, dass die Geschichte mehr Staffeln erfordert hätte.
Ja, das sagt er auf jeden Fall. Das ist auch, das empfindet ja jeder. Also das empfinde auch ich so als jemand, der mit dem Ende, mit dem Inhalt des Endes eigentlich zufrieden ist. Aber gefühlt hätte man einfach mehr Staffeln gebraucht. Wer wirklich wissen will, was George R. Martin über das Ende denkt, liest einfach seinen Blog-Eintrag im Internet, der heißt An Ending. Okay. Was auch schon sehr telling ist, ein Ende.
Die nächste News, die darf ich vorlesen. Das ist nämlich die News, dass für Jurassic World 3 die Schauspieler aus dem ersten und besten Jurassic Park zurückkehren. Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum werden alle wieder mitspielen. Das ist auch schon offiziell bestätigt. Man weiß nur noch nicht, ob sie tatsächlich auch eine tragende Rolle dann in Jurassic World 3 haben oder ob es nur Cameos sind. Also ich muss ehrlich gestehen, als ich die Nachricht zum ersten Mal gelesen habe, war ich so ein bisschen so, oh, da wird jetzt schon wieder unsere Nostalgie angezapft. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ergibt es ja eigentlich schon auch irgendwie Sinn, denn Jurassic World ist ja eigentlich ein direktes Sequel zum ersten Film. Also ergibt es ja auch nur Sinn, dass die aus dem ersten Teil dann auch nochmal vorkommen. Vor allem, weil ja jetzt die Dinosaurier auch nicht mehr auf der Insel sind. Also sie müssen sich jetzt keine hanebüchenen Erklärungen aus den Fingern ziehen, warum die Schauspieler jetzt, die Figuren nochmal auf die Insel zurückkehren, sondern die Dinosaurier sind ja jetzt tatsächlich schon auf dem Festland. Das heißt, da müssen sie sich nicht mehr erklärerisch
wollte ich so gerade sagen, also, verrenken. Was du gerade meinst mit, da wird schon wieder unsere Nostalgie angezapft, müsstest du ja eigentlich schon in dem Moment fragen, wo der Film angekündigt wird.
Ja.
Weil das dann, finde ich, der Film, die ursprünglichen Schauspieler enthält, ist ja schön. Also das fand ich ja zum Beispiel bei Star Wars auch total geil, dass sie halt die alten Schauspieler wieder an Bord hatten. Weil das wäre ja, keine Ahnung, das wäre ja voll blöd gewesen, wenn dann die alle nicht mehr da gewesen wären. So.
Also mein Problem ist, die Frage ist, für was sind sie da? Weil das klingt jetzt wie, oh, könnten sie wieder wichtige Rollen übernehmen. Aber jetzt denkt mal an Jeff Goldblum zurück in Jurassic World 2, ohne jetzt zu sehr zu spoilern. Aber das muss man ja in der Popkultur einigermaßen mitgekriegt haben. Er ist eigentlich nur da, um, wie im Trailer, ein paar, soll ich sagen, schwere Worte irgendwie noch reinzustreuen als Off-Kommentar. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Und genau das kann bei den anderen beiden auch passieren. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll.
Ja, oder sie rennen schreien von den Dinosauriern weg und werden gefressen. Das wäre ja auch nicht
Und das wäre jetzt wirklich das, treten.
Nee, alles, sie sind die Pre-Intro-Szene sozusagen.
Ah,
die allererste Szene, laufen sie einfach zusammen durch so einen Wald und werden gefressen. Und dann kommt das Intro.
Ich erzähle die Geschichte zum 100. Mal, ich versuche sie ganz schnell zu erzählen. Sergio Leone wollte ursprünglich für sein Spiel mir jetzt nicht vom Tod in der allerersten Szene die drei Hauptdarsteller seines letzten Films The Good, The Bad and The Ugly umbringen.
Yeah.
Also so als Abschluss mit der anderen Trilogie. Das war in anderen Rollen, aber symbolisch.
Ach so.
Super geile Idee. Aber gut, hat nicht funktioniert, weil trotzdem ist mit Spiel vom Tod der beste Filmanfang aller Zeiten.
Das heißt, was ich eigentlich noch zu dir. Sind halt einfach drei andere Schauspieler. Aber ich wollte eigentlich noch was zu der News sagen. Und zwar, es ist ja dann noch die Frage, also alle, die Jurassic Park-Filme auch gesehen haben, wissen ja, dass der Alan Grant und die Ellie Sattler haben sich ja getrennt. Also in Jurassic Park 3 wird das ja gezeigt, dass sie nicht zusammen sind und dass die Ellie Sattler sogar ein Kind hat mit einem anderen. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen auch die Frage, wird das gerettet, also rückwirkend rückgängig gemacht für Jurassic World 3? Oder sind sie tatsächlich immer noch getrennt? Also ich fände es ja schön, wenn man das retconnen würde und sie wären zusammen.
Oder finden in dem Film zusammen.
Dann könnte man beides verflechten.
Ja. Jurassic World 2 ist halt so scheiße.
Ja.
Das ist wirklich doof, auch wenn er gegen Ende mutig wird. Mutig. Aber ich fand den richtig scheiße.
Ja, jetzt ist aber die Katze aus dem Sack. Jetzt können sie ja richtig aufdrehen mit dem dritten Teil.
Weil ein bisschen ist meine Hoffnung gestiegen, weil alle Leute über diesen Kurzfilm so schwärmen. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Es wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, der zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3 spielt.
Genau,
von dem Regisseur aber, der Jurassic World 3 macht und Jurassic World 1 gemacht hat, Colin Trevorrow.
Ja, genau, der heißt Jurassic World Battle at Big Rock. Den gibt's auch im Internet auf der Videoplattform eurer Wahl. Und ich habe ihn gesehen und fand ihn sehr schön. Also, was heißt sehr schön? Er ist tatsächlich spannend und man könnte sogar sagen, die Szene, die in diesen 8 Minuten da abgehandelt wird, die ist, da fiebert man stärker mit als in allen Szenen aus Jurassic World 2.
Da schließt sich der Kreis zu Star Wars. Übrigens, Colin Trevorrow wurde für Star Wars 9 gefeuert. Das war der.
Stimmt.
Ja, und jetzt hat der Abrams übernommen. Ja. Kommen wir vom besten den Übergang habe ich vorhin verkackt. Naja, spielen wir das Lied vom Tod, der hier gesagt hat, den besten Filmanfang aller Zeiten. Und kommen wir zu einem Film, der definitiv nicht einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ich muss aufpassen, wie ich sage. Suicide Squad. Weil The Suicide Squad ist ja das Quasi-Sequel-Reboot in der gleichen Welt immer noch. Und es gibt ein Spin-Off aber, das jetzt nächstes Jahr rauskommt, zwar schon im Februar, nämlich Birds of Prey. Hat sogar noch einen Untertitel, der irgendwas mit Harley Quinn hat, or The Emancipation of Harley Quinn, glaube ich.
Of One Harley Quinn.
Und da kam der Trailer gestern raus. Wir gucken da jetzt rein, für alle, die uns vielleicht mal in einem Podcast hören sollten. Sorry.
Wir entschuldigen uns in aller Form.
Ja. Ich habe den Trailer schon gesehen, aber auch nur einmal. Und ich würde behaupten, die Hälfte der Witze habe ich einfach nicht gleich verstanden. Fand den Trailer aber nicht so geil, dass ich unbedingt sofort wieder gucken wollte. Wie ist bei euch? Habt ihr den Trailer schon gesehen?
Einmal und fand ihn okay.
Du hast noch gar nicht gesehen? Okay, dann kriegt ihr jetzt offiziell eine First Reaction von Julius Busch zu dem heiß erwarteten Trailer von Birds of Prey.
Aber Harley Quinn ist
Da sieht sie ziemlich fertig aus, aber das ist Absicht, weil sie sich ja vom Joker getrennt hat. Sieht
doch immer fertig aus, oder nicht? Ja, muss ich jetzt die Bilder spielen
lassen. Das ist Evan McGregor, der spielt Black Mask. Das ist einer der Bösewichte. Er wird aber wahrscheinlich, vermute ich mal, keinen besonders großen Part in dem Film haben. Zumindest ist er bei den Credits. Steht dann halt so, und Ewan McGregor, das ist ja eigentlich immer der Hinweis, dass er nicht so eine große Rolle hat.
Das habe ich aber, das habe ich aber mal gelesen, dass das auch im Vertrag einfach stehen kann. Und dass halt manche Schauspieler darauf zum Beispiel bestehen können, dass ihr Name extra genannt wird, weil das dann besonders prestigious ist.
Das ist mag auch sein. Genau so ist es nämlich. Aber seht schon von den Bildern her, es ist angelehnt an Suicide Squad, ganz deutlich. Mhm. Mhm. Aber auch, am Ende auch schon anders.
Bisschen dunkler, ne?
Ja. Naja, gleichzeitig ist farbenfroher. Das ist ja das Verrückte. Also sehr viele Sachen bei Tageslicht. Also Hugh McGregor ist, glaube ich, der Antagonist in dem Film. Das ist nicht wie bei Suicide Squad, wo sie so getan haben, als wäre es der Joker in dem Marketing, weil es einfach cooler war. Aber natürlich war er es dann doch nicht. Ich glaube schon, dass er der Bösewicht in dem Film ist. Mhm. Vor allem, es ist auch ein bisschen symbolisch, das muss man leider dazu sagen. Also ich sag jetzt leider, weil ich finde das Tick zu politisch. Das ganze Squad besteht halt nur aus Frauen. Und dann ist natürlich der Mann aber der Bösewicht. Das ist mir etwas zu aufgesetzt, aber es ist eine Comic-Verfilmung, da geht das schon mal.
Ich fand eher, dass ich dem guten Evan den Black Mask nicht abnehme. Also er spielt ja offensichtlich, wenn sie sich an die Comic-Vorlage halten, spielt er ja offensichtlich den Roman Sionis, der dann ja in den Comics zu Black Mask wird. Und ich weiß nicht, der gute Evans einfach, der sieht einfach zu nett aus, finde ich. Also
ich finde, er wirkt ein bisschen zu witzig. Weil ich kenne jetzt Black Mask nur aus dem Batman-Spiel, aus Arkham Origins. Und da ist er ja gar nicht so.
Der ist kein Stück witzig, glaube ich.
Ja, und hier wirkt es ganz anders. Hier wirkt es ein bisschen wie ein Joker-Light. Und das ist ein bisschen mein Problem bei dem Suicide Squad, sage ich schon, bei dem Birds of Prey-Trailer. Das ist mir alles ein bisschen zu leichtfüßig. Aber der Film ist R-rated und der Trailer ist nicht R-rated. Ich hoffe, ich sage hier nichts falsch, ich hätte es vorher recherchieren sollen.
Aber was meinst du mit leichtfüßig?
War das naja, also so kindisch.
Aber Suicide Squad war doch auch mega einfach so.
Aber das Ding ist halt, bei Suicide Squad wirken die Trailer, als wäre es ein R-rated Movie, aber er war es halt nicht. Also der Film selber ist halt nicht so. Die Trailer sind düsterer und ernsterer, als es der Film eigentlich war. Oder sagen wir mal so, als es die. Der Film war ursprünglich sehr ernst gedacht, hat aber so beim Testpublikum nicht funktioniert. Sie haben ihn umgeschnitten, so dass er witziger ist und so mehr wie den Trailer. Aber auch so dieses leichte R-Rating-Feeling einfach hat. Du gehst ja aus dem Film raus und denkst so, wenn der jetzt brutaler und krasser gewesen wäre, das hätte einfach besser gepasst. Nicht ernster, aber wie soll ich sagen, mutiger. Mhm. Und für mich sieht Birds of Prey aus, als wäre er gar nicht mutig. Sonst hat er einfach nur cooles Marketing. Zum Beispiel auf Instagram, die Poster und die ganzen Posts, ist echt cool. Das sieht echt gut aus. Das sah aber auch bei Suicide Squad gut aus. Das ist garantiert die gleiche Werbeagentur. Mhm. Naja. Ich google das schnell, ob der R-rated war, ob ich jetzt Quatsch erzähle. Nee, Quatsch, das muss ich ja nicht googeln. Ich bin mir sicher, wir haben einen sehr schlauen Chat, der das schon längst reingeschrieben hat. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, ich hätte gelesen, dass der Film R-rated ist. So wie The Suicide Squad, das richtige Sequel, in Anführungsstrichen, der ist R-rated. Der kommt von James Gunn, da kann er sich mal komplett austoben, was er bei Guardians of the Galaxy ja immer noch im Rahmen des der Altersgrenze von 13 Jahren dann machen musste.
Will nur den Frost Prime schreibt übrigens, in den Comics sind sie ja auch nur Frauen. Also wäre das jetzt, nichts, was man dem Film zu Lasten.
Nö, das stimmt.
Das hat aber auch, Marco meinte mir eher, dass der Antagonist dann auch ein Mann ist. Wäre eigentlich cool, wenn es eine Antagonistin wäre.
Andererseits muss ich jetzt zugeben, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es auch prätentiös, wenn es jetzt unbedingt eine Frau sein muss. Ich erinnere mich an Drei Engel für Charlie, den zweiten Teil, wo es unbedingt Frauen, die sich alle gegenseitig hassen und die Augen auskratzen wollen, sein sollte. Dann ist es mir da andersrum doch lieber, glaube ich. Ach, ich weiß nicht, was ich will. Das soll der Film mir sagen. Aber der Chat sagt mir, dass R-rated stimmt. Der Film ist R-rated.
Gott sei Dank.
Also wird er hoffentlich mutiger. Es gibt nämlich gegen Ende eine Stelle, wo ich glaube, dass in Wirklichkeit Fuck sagt. Wir dürfen das ja sagen. Wir dürfen das ja in Deutschland hier sagen.
Nee.
Und
auf Max bitte nicht.
Ich glaube, wenn du es sagst, ist es so. Piep. Ich glaube, sie haben es für den Trailer neu synchronisiert an der Stelle und haben ein anderes Wort da reingelegt. Das passiert ja durchaus in amerikanischen Trailern. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe den Trailer Freak. Auch, wie gesagt, nur einmal gesehen. Das ist natürlich Fack. Das Peinliche.
Freak.
Also mich hat es nicht so umgehauen. Ich hatte aber den Eindruck, dass er im Internet relativ gut ankam. Also sowohl in den Kommentaren unter dem Trailer,
passiert viel.
Als auch generell über Marketing. Ja. Man muss ja dazu sagen, das haben sie vielleicht daraus gelernt, aus dem Suicide Squad, dass sie die besten Elemente aus dem Film nehmen, die das meiste Potenzial hatten, und darum herum nochmal einen richtigen Film stricken. Harley Quinn war mit das Beste an dem Film. Also Margot Robbie hätte nichts für mich verkehrt gemacht. Hätte ruhig tiefer sein können und weniger oh, Mr. J, sondern wirklich so, wie sie es gedreht haben, dass da wirklich mehr Spannung zwischen den beiden ist. Sie nehmen sie jetzt raus, thematisieren auch dass die Trennung von ihr und Jared Leto. Übrigens wichtig, ich glaube nicht, dass Jared Leto in dem Film vorkommt. Jared
Leto, ich glaube auch nicht, weil der war ja mega pisst.
Ja, ist mega pisst wegen Suicide Squad. Der hat den Film noch nicht mal gesehen, so pisst ist er, weil sie ihn so rausgekürzt haben. Er ist so verstritten mit James Gunn, dass er natürlich nicht im Sequel drin ist. Und ich glaube, er könnte, seine Rolle könnte drin sein. Es gab so mal so ein Bild, das geleakt ist im Internet, wo man sieht, dass sie und er sich trennen. Es kann aber auch so, sieht auch ein bisschen so aus wie PR-Fake-Poster, keine Ahnung. Also er schmeißt ihre Sachen auf die Straße. Das sieht mehr aus wie ein Foto für die Werbung.
Hä, also würdest du glauben, dass der neu besetzt wird dann für die kurze Stelle?
Erinnert ihr euch an Triple X, Vin Diesel?
Dunkel, ja.
Es gab da ja mal einen zweiten Teil. Also wirklich Triple X 2. Und was das ja hier neulich vor ein paar Jahren rauskam, war ja wirklich der dritte Teil, aber der zweite Teil mit Vin Diesel. So, der eigentliche Triple X 2 war nicht mehr mit Vin Diesel. Und dann haben sie die Story erzählt, dass seine Figur stirbt und Ice Cube, glaube ich, der neue Triple X ist. Und was in der Deleted Scene ist, weil sie es doch nicht in den Film reingeschnitten haben, ist, dass Triple X stirbt. Sie haben das reingeschnitten. Aber Vin Diesel ja nicht mehr mitgespielt hat, haben sie halt einen anderen Typen mit einer Glatze die ganze Zeit gezeigt und nur seinen Hinterkopf und so. Oh, er hat sich auch noch saute Wasche. So peinlich. Gibt's das Deleted Scene auf YouTube?
Oder aber
so?
Es gibt doch, gab doch dann eine Fortsetzung von Triple X.
Dann ja, dann haben sie, war sein Tod halt gefaked oder so. Keine Ahnung, ich habe mir die Scheiße nicht mehr angeschaut.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber vor ein paar Jahren gab's doch einen neuen Triple X.
Das hat Marco ja gerade gesagt, deswegen vielleicht haben sie es deswegen rausgeschnitten, keine Ahnung.
Also irgendjemand im Chat behauptet, dass er eventuell im Film sei mit nicht verwendeten Szenen aus Suicide Squad. Ich glaube das nicht, aber möglich wäre es. Ich will das jetzt nicht abschneiden. Die meisten nicht verwendeten Sachen von ihm und Harley Quinn sind ja eher so, die Szene wäre länger. Also es ist nicht eine komplett andere Szene, sondern sie sind viel länger und spielen sich anders ab, aber es ist die gleiche Szene. Also, dass er sie zum Beispiel, kolportiert man, dass er eigentlich in Suicide Squad sie aus dem Hubschrauber geschubst hat. Nicht, dass sie rausfällt und ihr so, oh nein, und ihre Hände, so dieser Titanic-Moment, diese romantische Trennung voneinander, sondern er hat sie rausgeschubst aus dem Hubschrauber. Das ist eine komplett andere Aussage. Na gut.
Ja gut, ich verstehe das schon, aber also ich kann schon nachvollziehen, dass er da jetzt nicht so glücklich war. Also wenn er jetzt gerade viel mehr Screentime hatte, ich fand, der Joker kam echt nicht so geil rüber in dem Film. Und im Voraus gab es halt die mega Diskussion, so der neue Joker, wird der cool. Und der hat halt ultra wenig gemacht.
Eine berechtigte Frage, weil ich das hier nur so angeschnitten habe von Golddigger aus dem Chat ist, warum sind James Gunn und Leto zerstritten? Ich möchte das gar nicht so vertiefen, weil das ist eine wirklich das ist eine Boulevardgeschichte und hat mit Tweets zu tun, wer hätte das gedacht bei James Gunn. Kurzfassung ist, er wirft Leto sehr viel sexuellen Missbrauch von Frauen vor. Also nicht
sehr viel.
Ja, ich deute mehr an, als gemeint ist. Also es geht nicht um Vergewaltigung, aber es geht um jetzt kommen die harten Themen hier schon im Livestream, es geht um Sex mit Minderjährigen und psychische Missbrauch von Frauen.
Also ich bin
es ist sehr interessant, es gibt im Internet ganze Foren darüber, wie Jared Leto mit Frauen umgeht. Und das Problem ist natürlich, keiner weiß, was stimmt. Es ist halt das Internet. Aber das ist der Grund, James Gunn wettert schon seit Jahren gegen Jared Leto. Also die zwei mögen sich gar nicht. Und das ist halt der Grund. Ja, es geht viel tiefer als das. Ich habe es auch noch ein bisschen mehr ausgeführt in einem Video von mir auf Nerdkultur über Jared Leto und James Gunn.
Also ich war ja ein kleiner Jared Leto Fanboy.
Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht sein Bild.
Nee, alles gut. Und ich ich war mal auf dem 30 Seconds to Mars Konzert und habe da eine Frau kennengelernt. Es war eine ältere Frau, die war irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 60, 65 oder so. Und die war halt ultra Jared Leto Fan, aber auch ultra informiert. Und mit der habe ich damals über MySpace im Nachhinein noch Kontakt gehabt und die hat mir dann halt auch so Sachen erzählt halt über ihn, so Insider-Sachen halt.
Und die waren jetzt eher schlecht oder gut?
eher, ich will nicht sagen schlecht, aber also da ging es auch auf jeden Fall um so Themen wie, dass der halt alles bumst, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so nach dem Motto, und halt da extrem, sehr fordernd ist, was Sexualität angeht.
Sehr dominant.
Das habe ich zumindest gehört.
Ja.
Das würde sich ja damit decken.
Ja,
aber
das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Bild von Jared Leto, und dass man halt so leicht vergisst, weil er einen Oscar bekommen hat und so ein krasser Schauspieler ist. Er ist ein super Schauspieler und überhaupt ein großer Künstler. Der sehr vielen Gebieten unterwegs ist.
Ja, total. Ich finde halt, wie gesagt, ich mag auch die Musik, ich mag seine Filme, aber das ist halt irgendwie getrennt von der Person. Also ich finde halt jetzt, keine Ahnung.
Das Wichtigste ist, dass wir es nicht beurteilen können. Wir können es nicht beurteilen, genau. Wer weiß, was stimmt. Aber es stimmt zumindest, dass James Gunn und Jared Leto sich nicht mögen. Und dass deswegen das niemals irgendwas zwischen den beiden wird. Und ich glaube, dass damit Jared Leto wirklich endgültig aus diesem auch nicht mehr richtig existenten DC Extended Universe raus ist. Gut.
Ja, gut.
Das waren unsere schwersten Themen. Joker kommt ja noch, speaking of.
Ja, wollte ich gerade sagen. es gibt ja schon einen neuen.
Es wird noch deutlich düsterer als das.
Ja.
Lass uns den nächsten Trailer anschauen, der düster sein will. Ich weiß nicht, ob er das bei mir erreicht. Es handelt sich um Dr. Sleep. Und so viel sei vorweg gesagt, das sieht man, wenn man es noch nie davon gehört hat, es ist eine quasi Fortsetzung von Shining.
Also Dr. Sleep, das ist quasi so mein Trailer, den ich vorstellen soll. Nicht, weil er mir so gut gefällt, sondern weil mein Trailer aus dem Programm gekickt worden ist. Dr. Sleep kommt am 21. November 2019 schon in die Kinos. Und er versucht den schwierigen Spagat. Es ist ein Sequel zum Buch. Also The Shining ist ja ein Stephen King-Roman. Es ist also ein Sequel zum Buch, nicht zum Film, spielt aber im Filmuniversum. Muss ich jetzt erstmal kurz sacken lassen. Angeblich soll der Film keine Jumpscares haben, so wie in The Shining auch.
Was?
Schauen wir mal.
Es soll keine Jumpscares haben?
Keine Jumpscares. Nein, es ist ein Horrorfilm ohne Jumpscares. Schauen wir mal,
Hat Shining keine Jumpscares?
Natürlich. Das habe ich jetzt.
Natürlich. Ich weiß doch genau den einen Jumpscare, wo kurz Cut ist und dann siehst du seine Leiche in dem Eis.
Das ist aber
Stinger? Ja, natürlich. Das ist sogar mit dem Stinger und so.
Bam. Das ist aber kein Jumpscare im klassischen Sinne.
Das ist für mich die Definition eines Jumpscares.
Apropos Jumpscare, davon hatte ja It auch sehr viele, und wir verdanken dem Erfolg von It tatsächlich, dass Dr. Sleep produziert wird, denn Dr. Sleep war Warner Brothers erst viel zu teuer, und dadurch, dass It ja so ein unfassbarer Kassenschlager ist, haben die gesagt, okay, mit Horror kann man wohl doch Geld verdienen, wir greenlighten das. Dr. Sleep spielt einige Jahrzehnte nach The Shining, und der Danny Lloyd, also der im Original The Shining den jungen Danny gespielt hat, der ist leider kein Schauspieler mehr, der ist jetzt ein Biologieprofessor in Kentucky, und deswegen wird sein Part von Ewan McGregor gespielt. Das ist witzig, weil die sind tatsächlich ungefähr gleich alt, also eigentlich eine gute Ersetzung oder ein guter Ersatz. Und das Ganze wird von Mike Flanagan umgesetzt, der hat das Drehbuch geschrieben und führt auch Regie bei Dr. Sleep. Der hat Oculus gemacht, ist ganz gut, und Ouija nicht ganz so gut.
Ja. Warte mal. Mike Flanagan, das ist doch, der hat doch, hat er nicht auch noch andere Sachen gemacht?
Der hat auch andere Sachen gemacht, ja.
Das ist doch der Schauspieler, den ich als absolut, der Regisseur, den ich als absolutes Horrorgenie.
Ja, das ist.
Was war denn nochmal sein Haunting of Hill House? Hat er gemacht?
Das weiß ich nicht. Das habe ich mir nicht, das ist nicht auf meinem schlauen Zettel drauf.
Doch. Er hat Haunting of Hill House gemacht. Er hat, Gerald's Game gemacht. Also, sorry, dass ich das jetzt gerade so gecaptured habe, aber ich habe gerade vor ein paar Wochen habe ich diesen Gerald's Game geguckt von Mike Flanagan, und dann bin ich auf eine richtige Mike Flanagan-Spree gegangen und habe mir all seine Filme angeguckt. Das ist der Typ, ich finde den mega gut.
Welcher Film hat er noch gemacht?
Haunting of Hill House ist von ihm.
Okay.
Ouija, gut, okay. Dann Gerald's Game. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Frau geht auf ein romantisches Wochenende mit ihrem Ehemann, und sie wollen mal Fesselspielchen ausprobieren.
Ah, den wollte ich gucken.
Dann fesselt sie ihn ans Bett, Er sie ans Bett und hat dann aber leider einen Herzinfarkt. Das heißt, ja, sie ist halt alleine in diesem Haus sozusagen ans Bett gefesselt.
Mit Captain Pike und.
Das ist eine Stephen King-Verfilmung.
Ja, ja, so. Aber das ist ja quasi der Captain Pike-Darsteller aus Star Trek.
Ja, ja, genau, ja, genau.
Und sie ist die Frau aus Sin City, die ihre Hand verliert. Ja. Und den wollte ich tatsächlich gucken, habe ihn noch nicht gesehen.
Der ist richtig gut.
Aber ich worauf ich hinaus will, ist, ich habe nichts davon gesehen.
Und dann noch der andere, ich weiß gerade den Namen nicht. Das ist ein Junge, der irgendwie Don't Sleep oder so heißt der oder so ähnlich. Das ist ein adoptiertes Kind, dessen Träume werden real. Also.
Und der träumt nicht vom Schlaraffenland.
Er hat schöne Träume, aber er hat auch sehr schlimme Träume. Aha. Und den fand ich zum Beispiel auch extrem gut.
Okay.
Before You Wake heißt der Film. Dankeschön, Chat. Dankeschön, Mina.
Ich hab tatsächlich nichts davon gesehen. Damit stehe ich jetzt ein bisschen doof da.
Ach, mach doch nichts.
Das habe ich jetzt einfach nur gecaptured, weil der Name mich halt so überrascht hat. Weil der Typ ist halt richtig gut. Ich wusste nicht, dass Dr. Sleep auch von ihm ist.
Wollte, die Leute, die jetzt nicht uns vielleicht als Podcast hören, dann aber gesehen haben, ist, dass Dr. Sleep aber sehr aussieht wie Shining. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil Stephen King hasst ja die erste Verfilmung von Shining.
Echt?
Der mag den gar nicht.
Das ist auch nicht ganz richtig.
Das ist nicht ganz richtig, nein, dann korrigier mich nicht, bitte.
Es ist halt was anderes. Also sie haben aus seinem Buch etwas anderes gemacht. Und ich meine, er hat dann ja die Chance gehabt, mit der Miniserie das wieder ins rechte Licht zu rücken. Aber das ist auch so ein schöner Mythos, der sich hält und er hasst ihn nicht. Wollte ich nur sagen.
Jetzt höre ich auch wieder.
Ist egal.
Ich lass mich vom Chat ablenken. Marco sagt heute sehr fehlerhaft.
Das ist so krass, weil Marco der ist halt nicht in der Lage. Er kann
ich bin nicht multitaskingfähig.
Ich kenne keinen, bei dem es so krass ist.
Niemand ist multitaskingfähig.
Ja, aber ich kenne keinen, bei dem es so übel ist. Okay. Erzählst halt Marco wirklich was.
Sollen wir eigentlich noch was zum Inhalt des Trailers sagen? Also, worum geht's in Dr. Sleep? Oder?
Ach so, ja, ich dachte, das hättest du.
Nö. Also, in Dr. Sleep spielt halt einige Jahrzehnte nach The Shining. Der Danny ist mittlerweile erwachsen und hat immer noch The Shining. Und es gibt auch andere Menschen, die das Shining auch haben. Und jetzt wird das halt Stephen King üblich ziemlich abgefahren. Es gibt eine Art Vampire, die sich von Menschen, die das Shining haben, ernähren, um weiterhin unsterblich zu sein.
Oha.
So, und er lernt dann ein junges Mädchen kennen, und die auch eben das Shining hat, und die muss er vor diesen Wesen beschützen. Und das ist die Handlung von Dr. Sleep.
Habe ich das mal falsch mitgekriegt oder hat nicht Stephen King diese Fortsetzung Dr. Sleep auch geschrieben, weil er den Film nicht so mag?
Das kann ich weder bejahen noch verneinen.
Aber wie gesagt, das ist halt deswegen bemerkenswert, dieser Film wird ja auch von Stephen King unterstützt und letztlich sieht das Produkt Dr. Sleep ja auch aus wie der Film Shining. Also es liebt schon sehr als Zitate-Monster. Ich bin gespannt. Aber mehr tatsächlich auch nicht. Also Riesenhype bin ich nicht. Ich fand auch den It 2 ja eher so semi. Ich habe da aber lang und ausführlich auf Kino Plus drüber geredet. Ich glaube, das reicht.
Ja.
Deswegen.
Das reicht, ja.
Das reicht.
Ich will nicht nochmal drüber reden.
Da haben wir auch überhaupt gar keine Zeit dafür.
Ja, das kommt noch dazu. So, gut. So viel dazu. Schön. Oh, und ich habe noch einen anderen Trailer mitgebracht. Dann lass ich einfach die Regie den Trailer abspielen. Das ist nämlich The Kingsman. Dazu kommt ein neuer Trailer raus. Letzte Woche und den fand ich richtig cool. Habt ihr den denn schon gesehen?
Nee,
den nicht.
Und ihr hört das jetzt auch nicht so wie ich.
Nee.
Ne? Okay, dann hört ihr leider nicht, was so eine coole Musik da hat und die Kingsman jetzt rüberkommt. Deswegen. Aber ihr seht schon an den Bildern, ja, es ist Kingsman. Und das, obwohl er zum Ersten Weltkrieg rumspielt. Im Ersten Weltkrieg. Abgefahren genug und trotzdem irgendwie geerdeter als das, was man sonst bei Kingsman gesehen hat. Erinnert mich ein bisschen an die Sherlock Holmes Filme von Guy Ritchie. Spielt ja quasi unwesentlich davor, vom Zeitalter her. Ein bisschen viktorianisch, aber auch ein bisschen auf Richtung Ersten Weltkrieg, also Jahrhundertwende hinauslaufend. Und es sieht schon so ähnlich aus. Sehr cool, gerade wegen der Zeitlupe. Und nein, es ist dann natürlich zeitlich kein Prequel, in dem Colin Firth vorkommen sollte, weil dafür wäre er dann doch zu alt dann bei den anderen Kingsman-Filmen. Aber interessant, dass da ein Prequel entsteht. Aus irgendeinem
Daniel Brühl.
Quasi aus ein paar Nebensätzen.
Da war Daniel
ja,
Brühl.
Ja, stimmt.
Daniel Brühl.
Der typische Deutsche wahrscheinlich.
Da war auch wieder ganz kurz zu
sehen. Der hat es geschafft, ne? Der ist jetzt wirklich oft in Hollywood gefeatured.
Ja, man könnte glatt noch
sind
öfter.
Sind die Deutschen die Stereotypen Nazi-Bösen, obwohl es noch gar keine Nazis waren?
In dem Fall die Wehrmacht-Bösen, aber auch ganz viele andere Völker. Aber ihr seht auch gerade Rasputin bei den Russen, also der große, soll ich sagen, Prophet, der die Zarenfamilie so verhext hat. Der ist wohl der Bösewicht, würde ich sagen, in dem Film. Aber das sieht auch nur im Trailer so aus. Der ist ja an vielen Stellen noch relativ vage. Also richtig weiß ich auch noch nicht, was mich wirklich erwartet, außer dass man sieht, dass die Organisation aufgebaut wird von jemandem, der selber im Ersten Weltkrieg war. Aber der müsste ja noch laufen. Deswegen bin ich ja ein bisschen, also noch im Gange sein. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, was mir der Film wirklich am Ende erzählen will. Aber es sieht schon cool aus.
Sieht schon cool aus, auch die Schwertkämpfe, das sieht aus wie so einem schönen Abenteuerfilm. Sieht hochwertig produziert.
Also ich bin ja von Kingsman hochgradig verwirrt gewesen.
Vom ersten?
Ich glaube der zweite ist es. Wo,
ich muss ganz kurz reinkrätschen. Ich lese jetzt ganz stark im Chat überall. Die Leute hören den Trailer und wir reden die ganze Zeit. Oder
ich weiß, dass sie ihn hören, das ist doch klar.
Aber die hören richtig laut und wir quatschen da rein. Scheiße.
Ja, sie müssten ihn halt, sie sollten ihn halt etwas leiser hören, dass man halt drüber reden kann.
Ja, das haben wir aber jetzt nicht gemacht und das ist leider ein Fuck-up für euch Zuschauer, das tut mir wirklich leid.
Ich fand es extrem verwirrend, dass ich dachte, ich gucke halt so einen lustigen Film und auf einmal gibt es eine Massenmord in dieser Kirche. Was war das denn für eine Szene?
Super lustig, fandest du nicht lustig?
Ich fand es witzig doch, aber ja? Ich fand es trotzdem gleichzeitig auch so, okay.
Ja,
also aber ich fand's lustig, aber halt, ich hätte das von dem Film nicht erwartet irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, es ist halt super abgefahren, aber das macht ja auch Matthew Vaughn sonst, dieses Gun-Fu. Also wenn man seine anderen Filme wie Kick-Ass sieht, was er da auspackt, der hat sich immer von Film zu Film gesteigert. Tarantino fand auch diese Kirchenszene grandios und hat ihn deswegen
Kingsman
unter seine Lieblingsfilme des Jahres gesetzt damals.
Aber das ist halt die Frage, ob
der Chat hat mir nochmal gesagt, der Trailer war super leise und wir haben so laut geredet, dass sie halt den Trailer nicht verstanden haben.
Ja, du thematisierst das viel zu viel, mein Lieber.
Wir müssen uns bei den Trailer nochmal ein anderes Dings überlegen, wie wir das machen. Aber ja. Ich freue mich auf, ich hätte nicht gedacht, diese ganze Kingsman-Geschichte, dass so ein Prequel kommt, das dann The Kingsman heißt, was glaube ich die Google-Hölle sein wird für Kingsman. ein richtiger Kingsman 3 kommt übrigens, also das ist nicht Kingsman 3. Dass da wirklich ein Prequel kommt, ich hatte vorher gar keine Lust drauf und durch die zwei Teaser-Trailer hatte ich unfassbar Lust drauf und das hätte ich nicht gedacht. Muss man echt mal dazu sagen. Der Plan von Matthew Vaughn, also dem, der Kingsman 1, 2 und die Miss The Kingsman macht, ist, dieses Prequel zu machen und Kingsman 3 soll Sachen davon aufgreifen. Also es kommt wirklich noch ein Kingsman 3 und es soll dann auch Statesman kommen mit Channing Tatum, der ja in Kingsman 2 angedeutet wurde. Ja, also er macht da einen riesen Franchise draus.
Ich find's geil. Ja. Ich mochte die alle.
Ich mag die, sind halt hart übertrieben, aber sie unterhalten mich trotzdem alle. Ja. Auch wenn ich den zweiten deutlich schlechter finde als den ersten, es unterhält mich. Definitiv. Das ist doch schon mal was.
Definitiv.
Apropos unterhalten, wir wechseln jetzt zu unseren Reviews.
Aber hier steht noch wichtig, was? Sonst hätte ich es jetzt auch nicht vorgelesen. Querverweis auf Tinseltown durch Marco.
Ah.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du das bewusst überspringst, aber da steht extra wichtig, Ausrufezeichen vor.
Ach, das wichtig habe ich aber copy-pasted, muss ich zugeben. Das steht jetzt im Caps-Lock hier, als würde es mich anschreien und ich habe es trotzdem nicht gesehen.
Aber Marco, wäre das nicht ein guter Querverweis auf Tinseltown?
Ah, jetzt danke, dass du es ansprichst, Julius. Wir haben ich habe auf Tinseltown ein Video über Kingsman gemacht. Das heißt, die lange Fassung von dem, was ich gerade erzählt habe und ein bisschen ausführlicher und wer eigentlich dieser komische Matthew Vaughn ist, von dem ich die ganze Zeit schwärme, das erfahrt ihr auf Tinseltown, weil ich da eben so ein 15-Minuten-Video über Kingsman gemacht habe. Das hat auch ständig gut funktioniert, habe mich selber gewundert. Und deswegen guckt es euch gerne mal an. Kleine Empfehlung von mir. Gut, worauf ich eigentlich überleiten wollte, war diese eine Serie, von der ich nicht gedacht hätte, wie soll ich sagen, dass sie mich doch überrascht.
069, 069, 069.
Ist das nicht die Vorwahl von Frankfurt?
Ja, witzig, dass Wahnsinn. Du sagst, Fabian.
Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Hälfte von dem nicht, was die untereinander erzählen.
Nämlich, aber das 069 hast du doch verstanden.
Ich glaube, aber wir müssen mal sagen, worum es jetzt geht, oder?
Ja, das wollte ich dir gerade erklären.
Nein.
Hier, die Netflix-Serie Skylines, eine deutsche Serie, die jetzt auch gerade in den Medien noch mal ein bisschen hochgekocht wird, weil überraschend gute Kritiken und eventuell könnt ihr sie nur ganz kurz auf Netflix sehen, weil sie dann wieder runtergenommen wird. Gleich mehr. Ich habe mir Skylines nur für heute angeschaut. Und zwar gestern Abend eine Folge erstmal. Und ich war wirklich schon ab der ersten Szene angekotzt davon. Da war ich gedacht so, oh Gott, okay. Müssen die wirklich in jedem Shot hier die Europäische Zentralbank im Hintergrund haben, damit ich weiß, dass ich in Frankfurt bin. Ich fand das wirklich cheap, so wie man einen Film, der in Paris spielt, sich anguckt und die ganze Zeit ist der Eiffel Tower im Hintergrund. Und muss aber zugeben, ich hab mich durch die erste Folge richtig durchgequält. Also wirklich dieses prätentiöse Rap-Ding, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, und das kannst du jetzt gleich widerlegen, so stellen sich Leute vor, dass Musiklabels funktionieren und die Musikindustrie und wie Musik gemacht wird, aber das ist doch nicht wirklich so.
Wir sind alle drei nicht im, Moment, also wir ganz beide kurz, sind nicht im Plattenlabel-Business.
Ich habe keine Ahnung davon.
Vielleicht tun die das so.
Aber ich habe die erste Folge durchgestanden, wirklich. Und die hatte so ein leichtes Cliffhanger-Ende. Dann dachte ich, okay, lass da kurz die zweite Folge noch laufen. Hab dabei sogar noch andere Sachen gemacht. Und hab mich dann aber erwischt, dass mich die Charaktere und die Handlung immer mehr gecatcht haben. Und die ist übrigens super gefilmt. Also ich wirklich, die Kamera ist grandios gut. Ich finde auch die Musik passt super dazu, weil ich normalerweise kaum bis gar keinen Rap höre. Und ich hab mich dann aber erwischt, wie ich gestern, obwohl ich die erste Folge zum Kotzen fand, bis Mitte der vierten Folge geguckt habe. Und da habe ich nur aufgehört, weil es zu spät wurde. Mhm. Ich gucke mir das zu Ende an. Ich glaube, es ist mehr Guilty Pleasure, als dass ich es wirklich uneingeschränkt gut finde. Aber hat mich überrascht. Ich würde es weiterempfehlen tatsächlich.
Ja, ich habe heute noch die zweite Folge angeguckt. Mir ging es nämlich mit der ersten Folge genauso wie dir. Also ich frage mich, ob das irgendwie so ein deutsches Ding ist, dass sie die Piloten irgendwie in Anführungszeichen verkacken. Es ging mir nämlich genauso. Die Figuren fand ich überzeichnet. Dieses ganze, ich ficke dich, fand ich ultra albern. Ich wusste nicht, in welche Richtung geht jetzt die Geschichte und habe mir gedacht, naja gut, zweite Folge musst du dir schon noch geben, damit du ein bisschen was darüber sagen kannst. Und die zweite Folge ist richtig gut. Also da klärt sich dann auch auf, wie diese ganzen Geschichten ineinander übergehen, was die wie die zusammenhängen. Und da ist dann auch dieses Ich ficke dich ist da deutlich reduzierter. Und das hat mich dann nicht mehr so stark angekotzt. Und deswegen, es ist schon wieder eine Serie, die ich gucken muss. Aber ich glaube, die will ich auch weiter gucken.
Ja, das liegt ein bisschen, das ist dieser The Wire-Effekt. Damit wird es auch viel verglichen, weil The Wire auch dazu neigt, aus tausend verschiedenen, also diese große Serie von HBO, die tausend verschiedene kleine Geschichten zu erzählen, die am Ende irgendwie alle zusammengehören. Bisschen zu gewollt zusammengehören, finde ich schon. Aber die ja aus verschiedenen Bereichen, die Leute zusammenbringt. Ob es jetzt die Musik ist, eben die Kriminalität oder wie es eben auf der Straße ist oder in der Bank ist. Und alles gehört irgendwie zusammen und das macht es so fesselnd. Obwohl, wie gesagt, ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber die Schauspieler sind gut, Dialoge sind überraschend gut geschrieben. Ich finde, das ist nicht zu theaterdeutsch. Das ist etwas, was ich gerne bei Serien.
Es sind wenige Figuren, die wirklich so dieses aufgesetzte Deutsch sprechen. Und auch nur so Nebenfiguren, finde ich. Das fand ich tatsächlich sehr angenehm. Wir haben jetzt den einzigen in der Runde nicht zu Wort kommen lassen, der die Serie tatsächlich zu Ende geguckt hat.
Nicht nur das, der Ahnung von Musik hat.
Also ich verstehe ein paar Sachen nicht, die ihr gerade gesagt habt. Wieso sagst du, dass dieses Ich ficke dich ist dir zu übertrieben, weil ja, es ist nicht so, wie wir reden, aber es ist halt, glaube ich, in der Szene, in der das spielt, die Sprache von dieser Szene fängt es ultra gut ein. Also wie halt jetzt die, die Leute, die halt wirklich auf der Straße unterwegs sind, miteinander sprechen und halt auch die Leute in dem Musiklabel, die jetzt vielleicht halt, woanders sind, aber trotzdem diesen Hintergrund haben. Mhm. Ich finde es wahnsinnig authentisch, wie die miteinander sprechen und auch, es greift auch sehr gut die Sprache, die man jetzt aus der Rap-Szene halt kennt, auf, ohne dass es aber wie eine Karikatur wirkt.
Das also, finde ich auch. Bin ich bei dir, Julius.
Also das ist halt, wie gesagt, es ist halt nicht so, wie wir sprechen, aber es allgemein finde ich halt, ist ultra authentische Dialoge. Also fast, es ist fast das Authentische, also ein paar Charaktere haben fast die authentischste Sprache, die ich je in einer deutschen Produktion gehört habe. Also der Hauptcharakter zum Beispiel, wie der spricht. Jeder einzelne Dialog von dem klingt für mich, als hätte ich das auch ein Kumpel von mir gestern sagen hören können. Und ich höre da null Drehbuch.
Man muss kurz dazu sagen, die Hauptfigur, die du meinst, ist Musikproduzent und hat aber einen deutschen Hintergrund, also keinen Migrationshintergrund. Ist aber in der Szene komplett.
Hat aber trotzdem so ein bisschen so einen Slang, genau.
So ein bisschen übernommen. Und genau, also. Ja, das funktioniert für mich auch.
Also,
genauso wie jetzt die, die Charaktere, die jetzt einen türkischen Hintergrund zum Beispiel haben, die reden ja auch dann ab und zu so türkisch mit in den Sätzen drin und so. Aber das ist halt alles so, das klingt für mich nicht wie ein geschriebenes Drehbuch. Das klingt einfach wirklich so, als wenn die reden, wie sie reden.
Ich finde, es klingt insofern wie ein geschriebenes Drehbuch, weil es manchmal der Inhalt der Szene ist. Es gibt manche Szenen, die sind sehr für sich allein, da sagt keiner was, da musst du selber als Zuschauer mitdenken, das lieb ich ja. Also, was fühlt die Figur gerade, was hat sie da eigentlich vor? Und es gibt halt andere Szenen, das ist dann, wenn man nur auf den Inhalt der Szene achtet, jetzt nicht, wie gut sie gefilmt ist, weil das ist alles geil gefilmt, nicht wie gut es gespielt ist, weil das sind tolle Schauspieler, oder wie gut die Dialoge geschrieben sind, das ist gut geschrieben. Der Inhalt der Szene könnte jetzt genauso gut von einem ARD-Mehrteiler am Abend, Freitagabend sein. Weil in der Szene muss Handlung vorangetrieben werden. Der hat mit dem zu tun, die Bank hat das gesagt. Das klingt alles so ein bisschen, als hätte sich das jemand ausgedacht, der keine Ahnung von der Finanzwelt in Wirklichkeit hat. Oder dachte ich, aber ich bin vielleicht auch nur doof, was das angeht, wie Musik wirklich produziert wird. Weißt du, was ich meine? Insofern war der Inhalt für mich manchmal aufgesetzt oder prätentiös.
Also was auf jeden Fall ein bisschen, wo man ein Auge zudrücken muss, ist halt diese Musikgeschichte. Ich glaube schon, dass es Musiklabels in Deutschland gibt, die so funktionieren, wo es auch ungefähr so der Ton ist. Einfach aus dem Grund, dass eben extrem viele von diesen, vielleicht früher Straßenrappern heute Geschäftsmänner sind, weil sie einfach natürlich sich ein Business aufgebaut haben. Und deswegen hast du halt so ein bisschen diese Tonalität, die du halt dort hast, dass halt da Straße geredet wird, aber da wird halt auch Business geredet. Ich glaube, das fängt die Serie schon echt gut ein. Das Einzige, wo es dann natürlich so ein bisschen cheesy wird, ist halt, wenn es tatsächlich um die Musikproduktion geht. Und dann hat er da seinen komischen Sequencer, wo er da auf die Knöpfe drückt und dann baut er damit halt den perfekten Beat. Man kann mit dem Ding halt spielen und so, aber das ist halt alles so ein bisschen, dass es visuell sich noch trägt für jemanden, der sich damit nicht auskennt sozusagen. Ja. Wenn du jetzt halt einem echten Produzenten bei der Arbeit zugucken würdest, dann würde er nicht sagen, ja warte, ich mach das mal kurz geil und dann zwei Klicks und dann ist es mega. Weil dann würde der halt sagen, ja warte, ich mach das mal kurz geil und dann würdest du halt erstmal 20 Minuten sehen, wie er halt in irgendein Programm rumklickt und dann irgendwann wird er dir was präsentieren. Also natürlich, das ist halt einfach beschleunigt, das ist vereinfacht für auch Zuschauer, die sich damit halt nicht so gut auskennen. Aber ich finde trotzdem, dass es insgesamt das schon sehr authentisch macht.
Das macht er dann, also das wirkt für mich auch als jemand, der sich nicht auskennt, wie ausgedacht. Ja. Aber dann ist er auch manchmal so clever und macht so Montagen, wie ihm der Beat halt die ganze Zeit durch den Kopf geht. Mhm. Er wacht morgens auf, hat die Idee, wie der Beat sein könnte, tippt da rum, es lässt ihn den ganzen Tag nicht los, dann setzt er sich an den Computer, baut was und am Ende hast du den Beat. Ja. Das ist cool, weil das ist für mich authentisch. Ja. Aber nicht, also wie gesagt, ich kenne mich mit Musik nicht aus und selbst als jemand, der wirklich fast gar keinen Rap hört, fand ich die Musik gut. Ich fand das gut. Und ich fand das auch cool mit dem gesellschaftlichen Hintergrund. Gerade bei der einen Frau, die rappen will, aber eigentlich nicht rappen kann. Ja. Aber aus der Kriminalität kommt. Ja. Und das ein bisschen mit reinbringt.
Das ist ganz cool. Und halt generell ist die Musik halt sehr stimmig. Sie tragen ein bisschen zu dick auf für mich. Also am Ende will ich jetzt nicht sagen, aber es wird halt ja öfter thematisiert innerhalb der Serie, dass er sehr gut ist. Und es fällt auch mal der Satz, du bist der beste Beatproduzent, den ich je erlebt habe, so nach dem Motto. Und da muss ich halt sagen, ja, okay, kommt. Also so geil, so mega geil sind die Beats nun auch wieder nicht. Ja. Aber sie sind auf jeden Fall schon gut und auch der Rapper selber oder die Rapper selber, die halt auftreten, die jetzt keine echten Rapper sind. Es gibt ja Gastauftritte auch von echten Rappern. Die kriegen den Sound schon echt gut hin und das klingt alles schon echt, echt plausibel. Also man könnte wirklich glauben, dass dieser King Khalifa, dass der wirklich real ist.
Das
also,
könnte echt auch
das bringen sie sein, echt. Ja. Ich habe auch wirklich gegoogelt, ob der echt ist, dann direkt nach der ersten Folge, weil ich es wissen wollte. Aber ist er nicht. Aber das bringt die echt gut rüber, die Serie.
Um auf Fabian mit der Sprache zurückzukommen, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ach Gott, so redet doch keiner. Und dann guckst du halt, wie eben diese Jan-Olli Schulz und Jan Böhmermann-Geschichte, du schaust irgendein Kollega-Video,
ja,
und das ist so viel schlimmer in Wirklichkeit.
Ja, das ist wirklich, das ist halt.
Ich hab zwei Persönlichkeiten, ihr habt nicht mal eine.
Ja, ist ein geiler Satz, das stimmt.
Aber der Satz ist gut.
Ja.
Es gibt eine Serie noch, mit der das verglichen wird, gerne, die in Deutschland nicht so bekannt ist, aber in den USA irre erfolgreich, Empire. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ich habe nur die erste Folge versucht zu gucken, habe sie nicht durchgehalten. Also ehrlich bei Skylines, aber da fand ich es wesentlich schlimmer. Ja. Ich finde das tatsächlich, um jetzt mal diesen Vergleich anzustreben, also geht's auch um Musik und Kriminalität, ich finde Skylines das viel bessere Empire. Und ich muss
ist Empire denn eine deutsche Serie?
Nein, das ist eine amerikanische.
Und das wo spielt die?
Ganz stark im schwarzen Milieu und auch Musik und Clubbesitzer, glaube ich, noch. Ich habe es wirklich nicht durchgehalten, ich habe fast nichts mehr in Erinnerung. Mhm. Aber viel zu heroisierend. Mhm. Also wirklich das Gefühl, dass so, er findet halt, die Serie versucht, jede einzelne Figur zu glorifizieren. Die Serie ist nochmal deswegen bekannt geworden außerhalb der USA, weil einer der Darsteller sich von zwei Schwarzen hat verprügeln lassen und es den und weißen Rassisten anhängen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es ging dann durch die Late-Night-Shows. Mhm. Ist auch egal.
Warum hast du jetzt gesagt, dass die bald nicht mehr verfügbar sind auf Netflix?
Das ist interessant, weil Skyline Records, also diese Firma, um die es geht, die gibt's wirklich.
Ach, hey.
Aber nicht, angeblich halt nicht beabsichtigt, aber das war Hut. Das hätte man, dem hätte man ausweichen können.
Der Typ hat halt.
Der Besitzer ist auch ein Rapper und er sieht Parallelen zwischen seinem Leben und dem, wie es seit diesem King Khalifa da dargestellt wird. Und es gibt jetzt gerade einen Rechtsstreit, der ausgetragen wird. Und das kann dazu führen, dass eine einstweilige Verfügung dafür sorgt, dass diese Serie quasi übermorgen nicht mehr auf Netflix ist.
Also schnell gucken.
Ja, aber also, ohne ich würde sie auch empfehlen. Ich bin tatsächlich, schaut die erste, haltet die erste Folge durch. Ich habe wirklich mit meiner Switch da gesessen und wollte eigentlich lieber Skyrim spielen. Und habe mich dann, habe ein bisschen Skyrim gespielt und habe dann aber die Switch weggelegt, um die Serie zu gucken. Und aber, das ist das größte Lob, das ich aussprechen kann.
Aber für ich muss Serie. Jetzt gerade noch einen kurzen Gag bringen, da habe ich sehr gelacht, weil nämlich die Person, die quasi ihr Leben in King Khalifa verfilmt sieht, heißt Jan Lehmann.
Wer heißt Jan Lehmann?
Die Person, der Rapper.
Ein Weißbrot.
Jan Lehmann.
Ach so, echt?
Ja. Ach so. Wie geil ist das?
Ja, gut. Aber damit spielen sie auch in der Serie.
Kollege, die Hauptfigur heißt Blume. Also.
Das ist halt ein Weißer und heißt in Wirklichkeit Johannes. Und er sagt es aber auch, das ist ein guter Dialog. Ja, ich nehme mich halt so, weil Johannes halt nicht funktioniert oder nicht gut klingt. Ja. Also Empfehlung von uns allen dreien, oder?
Tatsächlich, ja.
Kann man sagen? Ja, cool.
Ich kann es verstehen, das ist nicht für alle. Also das heißt, erste Folge mal angucken, ob so das Milieu, das Setting und halt die Themen, ob die funktionieren. Aber
generell auch geil, dass Netflix da deutsche Serien pusht.
Ja, extrem.
Weil, wie gesagt, Produktionswert ist halt extrem hochwertig. Und das ist halt, ja, gerade bei deutschen Produktionen oft nicht so. Deswegen,
Ich würde aber vorsichtig sagen, dass das deutsche Vorbild dafür Four Blocks besser ist. Also Four Blocks ist für mich das mehr Sopranos.
Habe ich aber eine große Empfehlung schon bekommen.
Ich finde auch Four Blocks viel authentischer.
Okay.
Also das ist nicht so prätentiös. Bei Four Blocks ist es auch so, weißt du, Berliner sagen mir zumindest immer, da wo sie es drehen und das ist alles authentisch. Es fühlt sich an, so ja, genau dort findet das statt. Mhm. Und genau so ist es auch. Und die kokettiert nicht die ganze Zeit damit, guck mal hier, wo ich bin. Und das macht ja Skylines die ganze Zeit.
Ja, ich habe tatsächlich einen Artikel von der Frankfurter Rundschau gelesen, also so eine Kritik zu der Serie. Und sie beschweren sich halt, dass Frankfurt viel schlimmer dargestellt wird, als es ist, weil das Bahnhofsviertel, das ach so gefährliche, ist halt winzig im Vergleich zu dieser Großstadt.
Ja.
Und wie hat die Autorin hat das irgendwie geschrieben, ja, auch in Frankfurt scheint die Sonne, weil ja die Serie zu großen Teilen nachts spielt.
Frankfurt hat halt eine hohe Kriminalitätsrate, aber, das sage ich jetzt als jemand, der nicht da wohnt und auch nur den Bahnhof kennt, das ist, Frankfurt hat zusammen, glaube ich, mit Münster mit die größte Kriminalitätsrate in Deutschland. Habe ich mal gehört.
Münster.
Ich weiß nicht, ob das so schnell. Münster. Es liegt aber daran, weil Münster, nicht wegen Tatort, hier werden nicht so viele Leute umgebracht, sondern in der Nähe zur holländischen Grenze und Drogenschmuggel.
Okay.
Und bei Frankfurt ist es so, ein Teil dieser großen Kriminalitätsrate hat damit zu tun, dass dort der Frankfurter Flughafen ist und Leute dort eben Sachen schmuggeln.
Mhm. Und ich finde es aber gut, dass wir jetzt gleich in unserem ersten vielleicht Podcast auch eine Podcast-Tugend von Jan Böhmermann und Uli Schulz übernommen haben, nämlich über Städte lästern, aus denen eventuell unsere Hörer kommen.
Niemand lästert hier über irgendeine Stadt.
Nee, alles gut.
Gut, von der einen Stadt zur nächsten, die es nämlich nicht gibt, Dreamland, oder vielleicht doch. ich wollte ganz kurz was zu Disenchantment zweite Staffel sagen, weil die habe ich nämlich jetzt neulich fertig gesehen.
Ganz kurz.
Ja, ich mag, wir müssen ja auch irgendwann zu Joker kommen, aber das ist das, was ich gerade nochmal gesehen habe und ich liebe halt Disenchantment tatsächlich. Ich bin ganz, ganz großer Futurama-Fan. Ich glaube, Futurama gehört für mich zu den Top 10 Serien aller Zeiten, also einfach so, weil es tief in meinem Herzen ist und ich liebe die Charaktere und alles. Und Disenchantment ist eine Serie, das ist halt ein bisschen auch das Matt Groening-Problem. Nur jeder zweite Gag funktioniert eigentlich. Der Rest ist einfach zu albern. Da musst du schon wirklich ein Kind sein. Und dann sind wieder andere Gags richtig meme-worthy und deep und gesellschaftskritisch. Und deswegen funktioniert es für mich gut. Hat gerade jetzt in der Zeit, wo Game of Thrones einfach das große Ding ist, ist eine Serie, die Märchen und eben aber auch Fantasy auf die Schippe nimmt, wo auch der Thron aus Schwertern besteht. Also irgendwann was Schönes. Und ich finde, ganz nüchtern betrachtet ist die erste Staffel Disenchantment auch besser als die erste Staffel Futurama. Nur natürlich ist Futurama als Ganzes deutlich besser als Disenchantment, aber Disenchantment funktioniert für mich. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, die zweite Staffel zu schauen. Das einzige Problem ist, genau wie die erste Staffel Disenchantment, es ist sehr cliffhangerig, die zweite auch. Und jetzt müssen wir es wieder ein Jahr lang alleine gelassen und musst warten, bis die nächste Staffel kommt. Aber offensichtlich erfolgreich genug für Netflix, dass sie mehrere Staffeln gebucht haben. Hm. Also das wird noch eine Zeit lang laufen. Ich find's cool. Die Charaktere sind mir ans Herz gewachsen. Unbedingt auf Englisch gucken, wie für alles, was Matt Groening gemacht hat, auch wenn die Simpsons eine coole Synchro haben. Ne, sagen wir so, Simpsons Futurama hat verdammt gute Synchronstimmen. Aber im englischen Original ist es einfach nochmal ein Stück besser.
Und ja. Die Witze gehen verloren, die wenigen, die noch da sind.
Und was Disenchantment, noch ganz kurz, was Disenchantment besser macht als Futurama und Simpsons, ist aber, dass alles, was in den Folgen passiert, auch nachher noch eine Rolle spielen kann. Also die Welt verändert sich permanent. Die Charakterkonstellationen, was sie machen, was sie besitzen, wie sie zu jemandem stehen, die Ziele, das ist eine durchgehende Handlung. Mhm. Nicht nur Case of the Week. Und das finde ich so super gut
daran. Das finde ich witzig, dass du das sagst, weil ich fand das nämlich an Disenchantment nicht so gut. Also die erste Staffel zum Beispiel, die war ja tatsächlich so, es gibt diese Meta-Geschichte, also die Meta-Story, die durchgängig ist, die sich dann eben von Folge zu Folge verändert und dann die Geschichte innerhalb der Folge. Mhm. Und ich fand das tatsächlich, Disenchantment wurde schwächer, je stärker die Metageschichte in den Vordergrund gerückt wird. Also die ersten Folgen fand ich tatsächlich auch zum Teil noch wirklich lustig, da wo es dann wirklich so ein, wie hast du es gesagt?
Case of the Week
war. Und hinten raus wurde es jetzt tatsächlich wie eine ganz normale Serie mit einer fortlaufenden Handlung. Das hat für mich nicht funktioniert, also das fand ich dann nicht unterhaltsam genug. Und das ist jetzt auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an der zweiten Staffel. Ich habe sie nicht durchgeguckt, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und in der vierten ausgeschaltet, weil es ist eine durchschnittliche Serie tatsächlich und um es fies zu sagen, für eine Serie, die ganz nett ist, ist mir einfach meine Zeit zu schade. Ja. Und ich find sie tatsächlich nicht lustig. Also ich habe mich sehr gelangweilt. Also eine Serie, um das jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, die viel, viel besser ist, die auch auf Netflix läuft, ist Gravity Falls. Auch zwei Staffeln, auch animiert. Sehr, sehr schön, viel, viel witziger.
Aber Gravity Falls gilt ja als so mit die beste Zeichentrickserie gerade, überhaupt.
Weil sie so abgeschlossen ist.
Ja, oder wie soll ich sagen, okay. Dieser Zeit.
Dieser Zeit,
der besten Zeichentrick,
ja.
so mit Rick und Morty und zusammen, also nicht wegen dem Humor, aber wegen von der Qualität her. Ich habe Gravity Falls leider nie gesehen. So hoch ist auch Disenchantment. Disenchantment ist halt sehr gut, oder gut. Sagen wir, ich sitze da.
Ich würde sagen, nett.
Schmunze, ja, vielleicht auch nett. Nett ist aber das kleine Bruder von.
Absichtlich habe ich so genannt.
Übrigens nicht zweite Staffel, sondern erste Staffel, zweiter Teil.
Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, wenn es nicht stimmt.
Das heißt halt Part 1 und Part 2, aber ich dachte, die nennen die Staffeln so. Ist das denn wirklich richtig?
Aber wenn es Fantasy-Serien verarscht, was wäre denn noch so eine gute Fantasy-Serie, die du in letzter Zeit gesehen hast, Marco?
Das, was ich immer jedem vorschlage, er soll es gucken und viele Leute hassen es und können nichts damit anfangen. Jus, du wirst ja gleich was dazu erzählen. Ich liebe Dark Crystal.
Ich werde was dazu erzählen?
Ja, dachte ich schon. Du hast es nicht geguckt oder die erste Folge versucht zu gucken?
Ach so, ich habe es versucht, ich habe es nicht ausgehalten. Also ich fand ja früher als Kind Augsburger Puppenkiste auch ganz nett, aber
also das Marionetten,
brauche,
aber das
brauche
ist
ich heutzutage
anders.
Jetzt eigentlich
aber das
nicht
sind ja
mehr.
Keine Marionetten, das sind ja Puppen von Jim Henson. Das ist ja auch im Zweifelsfall Yoda oder jemand anderes.
Es wirkt, aber es hatte dieselbe Wirkung wie also auf mich.
Ich finde, es ist schwierig. Ich verstehe, dass es schwierig ist für Leute, die von vornherein drauf gucken und sagen, nee, Puppen geht nicht bei mir. Und bei mir war das Problem am Anfang, ich mag die Gelflinge nicht. Das sind diese elfenähnlichen Wesen, die ganze Zeit sehen, diese Halblinge.
Und das sind ja die Sympathieträger der ganzen...
Das sind die Hauptfiguren und die wirken sehr uncanny. Die sind zu humanoid. Ja. Denen siehst du permanent an, dass es Puppen sind. Wohingegen die Skeksis, die Bösen, diese vogelähnlichen großen Wesen, unfassbar geile Sprecher haben, sehr geil animiert sind. Ich habe die ganze Zeit so gefühlt, die könnten genauso gut in Star Wars rumlaufen und es wäre besser als jede CGI-Figur. Mhm. Die funktionieren viel besser. Und das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, warum ich da Crystal so liebe. Muss aber dazu sagen, die Gelflinge mit der Zeit, wenn du die Serie wirklich guckst, funktionieren sie, weil sie haben mit CGI zum Beispiel die Augen animiert, sodass sie lebendiger wirken. Und weil halt einfach die Geschichte so herzlich ist, was sie angeht. Und teilweise so drastisch, dass sie dir wirklich ans Herz wachsen können. Mhm. Dann funktioniert's, aber die sehen schon hart aus wie Puppen.
Ja.
Und die Skeksis aber werden auch gesprochen von Mark Hamill zum Beispiel. Oder einer meiner wirklich Lieblingsbösewichte der letzten Jahre jetzt, The Chamberlain, gesprochen von Simon Pegg.
Ach.
Unfassbar gut. Ha. Ich würde sagen, überwindet eure Ängste, guckt diese Serie nur wegen einem der besten Serienbösewichte der letzten Jahre, The Chamberlain. Mhm. Also quasi das auch, so, als wäre Littlefinger der Hauptbösewicht von Game of Thrones.
Cool.
So
ist es. Ich fand das tatsächlich auch sehr schade, dass es für mich nicht funktioniert hat, weil ich mag ja Fantasy und ich kann ja auch wirklich wertschätzen, die handwerkliche Arbeit, die da reingeflossen ist.
Ja, total.
Also das ist, also ich meine, das ist besser geht es nicht. Das ist Puppenspiel auf dem höchsten Level, besser geht es nicht. Und es ist trotzdem, es ist nicht ausreichend. Weil die, vielleicht liegt es auch daran, diese Gelflinge heißen sie, ja? Mhm. Gelflinge, die haben ja auch die Sprecher sind so sehr emotional bei der Sache. Ja. Und dann hast du aber, das clasht so ein bisschen mit den Figuren, die eigentlich kaum Ausdrucksweise haben.
Naja, die haben halt wirklich, das
ist das total starr. Deswegen, Moment, und deswegen funktioniert es bei mir nicht, während, genau, die Skeksis zum Beispiel, es kommt eben, wie du sagst, komplett auf die Figur an. Also Yoda funktioniert super, aber der war aber auch sehr viel ausdrucksstärker. Oder die Ewoks zum Beispiel funktionieren als das sind keine Puppen, das sind
kleine Menschen. Yoda ist ein schönes Stichwort, weil damals der Film von dem, also muss dazu sagen, Dark Crystal ist ein Prequel zum Film aus den 80er Jahren, der zwar ein Kultfilm ist, aber damals auch gefloppt ist.
Ach, wirklich als Prequel?
Das ist ein Prequel.
Okay.
Ich hatte aber diesen Film quasi nicht in Erinnerung. Ich habe den als Kind gesehen, konnte mich an nichts erinnern. Und für mich habe ich das Prequel so erlebt, wie es halt ist. Und das ist auch gut so. Ich finde, der eigentliche Film, den habe ich dann danach gesehen, funktioniert besser, wenn man das Prequel gesehen hat. Und das Prequel ist fantastisch, als Standalone. Guckt euch das so an, ihr müsst den Film vorher nicht gesehen haben. Und der ist auch deswegen gefloppt, der alte Dark Crystal, weil er in eine ganz schwierige Zielgruppe reinfällt. Und das ist eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit diskutieren. Es wirkt erstmal, okay, Jim Henson und Puppen, ist für Kinder, oder? Und dann sind die Leute damals ins Kino gegangen, ja, Moment mal, das kannst du doch keinem Kind zeigen, das ist super deprimierend. Mhm. Und hier ist es sogar so, spätestens, wenn man die zweite Folge gesehen hat von Dark Crystal, habe ich mich auch dabei erwischt zu sagen, welchem Kind könnte ich das denn zeigen? Das ist ja viel zu brutal. Oder viel zu horrormäßig. Also das Ende der zweiten Folge, das hat ja mich, also da bin ich ja fast von der Couch aufgesprungen, was ich da gesehen habe.
Das machst du mich schon irgendwie neugierig.
Das Ende der zweiten Folge ist extrem makaber, was Folter angeht. Und Bestrafung. Und das hat mit Mark Hamill zu tun.
Oh ja.
Okay, extrem, oder? Also, boah.
Ah, das stimmt.
Ja, und das ist das Problem. Ja,
da waren ein paar Sachen drin.
Das ganze Ding ist für Erwachsene.
Ja, klar, das ist klar.
Es wird gegen Ende auch sehr Game of Thrones-ig, was Verrat angeht und so. Was auch deswegen cool ist, weil die Cersei Lannister-Darstellerin Lena Headey eine gute Gelfling spielt und sie quasi gelannistert wird. Ich weiß gar nicht, wie es anders nennen soll. Das ist, also drehen sich die Spoiler. Rollen. Sehr geil.
Ja, das war jetzt ein Mega-Spoiler.
Ja, findest du?
Aber es weiß ja keiner, wer
das spielt. Was heißt das
ja,
denn?
Ja, aber jetzt höre ich die ganze Zeit, wer sie ist und dann weiß ich schon, dass sie gelannistert wird.
Na, das ist etwas, das siehst du kommen. Sag mal so, das siehst du kommen. Es klingt jetzt spoileriger, als es in Wirklichkeit ist. Also ich versuche hier nicht zu spoilern.
Also noch eine Serie, die ich doch noch gucken muss.
Ich kann es nur empfehlen. Es ist aber wirklich schwierig von der Zielgruppe her. Wen interessiert es? Ich glaube, du musst entweder ein junger, also ich glaube, in der Pubertät sein, also schon ein bisschen älter, also um frühestens diese Serie zu sehen. Ich glaube, es hilft, wenn du dunkle Gedanken hast, wenn du mit diesem Emo-Trip bist oder so. Dann ist das noch krasser.
Ja.
Es ist so hoffnungsvoll, wie es gleichzeitig melancholisch ist. Wie gesagt, allein wegen Chamberlain, der Bösewicht im englischen Original, wirklich gucken. Der ist nämlich der Gegenentwurf von Yoda damals gewesen. Den gab es schon im alten Film, aber mit nicht einer ganz so großen Rolle. Und Frank Oz, der Regie geführt hat und Yoda spielt und spricht in Star Wars, hat ihn zusammen mit Jim Henson entworfen als ein Gegenentwurf zu Yoda. Deswegen ist die Grammatik ähnlich falsch. Nicht genau falsch, aber ähnlich falsch wie bei Yoda. Er ist halt aber, wie gesagt, so Littlefinger-mäßig, beschwört die ganze Zeit Leute, andere Sachen zu tun, redet nur in der dritten Person von sich selber und anderen gegenüber. Also sowas wie, the General is the friend of the Chamberlain. Und er sagt immer so, es gibt auf Twitter gibt es so einen coolen Zusammenschnitt von seinem, wie soll ich sagen, er macht immer Und es gibt auf Twitter einen Zusammenschnitt auf dem offiziellen Dark Crystal Channel, wo sie 4 Minuten lang nur zusammengeschnitten haben, die an der ganzen Staffel immer nur macht Yes! So redet er die ganze Zeit und es klingt jetzt so verrückt, wenn ich das mache, aber wenn man das in der Serie guckt, ist das der Hammer. Ich feiere es jedes Mal, wenn er so redet. Und mein Lieblingszitat aus der Serie ist, und das sagt er eben zum Hauptcharakter, und das ist übrigens hier der Edgerton aus Kingsman, der Hauptdarsteller aus Kingsman, dieser Junge, wie heißt er nochmal? Egal.
Ach, der ist es, okay.
Der ist es. Und er sagt zu ihm, being difficult to be the voice of reason in such crazy times. So redet er die ganze Zeit und das ist der geilste Dialog in der ganzen Serie. So, ja, genug Werbung
dafür
gemacht.
Das heißt, ihr braucht sie nicht mehr schauen, weil ihr habt den geilsten Dialog erst schon gehört.
Schaut's euch an.
Nee, ich schaue es mir vielleicht wirklich nochmal weiter an. Es ist halt schwierig.
Kurze Frage aus dem Chat. Mal eine Frage. Was hält ihr vom Archer? Ich liebe Archer. Ihr müsst die aktuelle Staffel aber noch gucken, die auf Netflix ist.
Ich persönlich, wenn wir schon beim Thema alte, greisige Menschen sind, die komische Geräusche machen, hab die Serie Marianne.
Ist das nicht eine französische Serie?
Ja.
Sind das nicht alle Franzosen dann?
Nee, aber Marianne lebt ja sehr davon, von der, sag ich mal, der alten, der Schauspielerin, die halt die alte Frau spielt, weil die ist ultra gruselig. Ja, Marianne ist eine Horrorserie auf Netflix. Französische Horrorserie. Handelt davon, ja, schwierig zu sagen. Also es handelt davon, dass eigentlich eine Autorin, die Horrorbücher geschrieben hat, wird eines Tages beim Signing besucht von
einer Schulfreundin,
die ihr quasi sagt, sie müsse unbedingt nach Hause kommen, in ihre alte Heimat, denn die Mutter oder Oma, ist die Mutter von der Schulfreundin, würde felsenfest behaupten, sie sei der Dämon Marianne aus dem Buch, was die Autorin geschrieben
hat.
Die
Hexe, ich glaube, es ist eine Hexe.
Die Hexe, genau, die Hexe. Und ja, das ist so im Grunde halt die Grundprämisse und die verhält sich extrem sonderbar, die Oma. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon vorwegnehmen wollen. Aber
du kannst erzählen, dass sie dann tatsächlich so eingeschüchtert ist, es passiert dann noch was, das spoilern wir jetzt nicht, und genau, sie reist dann tatsächlich zurück in das Dorf ihrer Jugend, ihrer Kindheit, Elden, wahrscheinlich an der Nordküste, und dann geht's halt ab. Ne?
Passieren Dinge, also erstmal fährt sie natürlich zu der Alten, und allein die erste Begegnung
in
dem Haus mit ihr ist ultra weird,
so gut. Die Schauspielerin
ultra gruselig.
Ist so gut.
Ich habe es ja nicht gesehen, aber ich muss jetzt mal eine Frage reinwerfen, die ich aus dem Chat genommen habe von The Bleaker. Ja. Marianne ist doch die Symbolfigur Frankreichs, die immer von verschiedenen Schauspielerinnen oder Models dargestellt wird. Ist das oder ist es nicht so? Ist
das so, dass Marianne so,
habe ich noch nie gehört,
bekannte Figur ist aus Frankreich, also und sie dann eben ins Perverse vertreten
sagen
wird?
Sagen wir mal so, es wird in der Serie null thematisiert, dass das irgendwie so wäre.
Ganz klassische Horrorserie auf Netflix.
Ja.
Eher jumpscarig oder eher Grusel?
Es sind schon echt miese Jumpscares drin, aber es ist viel auch Grusel. Also
Es hat eine richtig tolle, gruselige Atmosphäre. Deswegen würde ich die Serie tatsächlich auch empfehlen, weil sie passt jetzt auch schön zur Herbstzeit. Also sie haben das, glaube ich, während des Herbstes gedreht. Es ist sehr schön.
Dann ein Jahr später rausgebracht.
Ja, es ist sehr schön düster, sehr neblig, viel Herbstblätter. Also die Atmosphäre finde ich großartig. Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Hauptfigur. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, weil sie ist ein bisschen...
Fuck.
Ja, du denkst weiter drüber nach, sie ist nämlich am Anfang so ein bisschen so betont übercool und so, ja, hier, ich unterschreibe dir das
Emma.
Buch. Emma, genau. Aber das ist tatsächlich gerechtfertigt und im Laufe der Serie lernst du auch, warum sie so ist, wie sie ist.
Ja.
Und die zweite Folge von Marianne ist tatsächlich das Gruseligste, was ich seit langem gesehen habe. Ich habe mich tatsächlich in in dieser Folge so stark gegruselt wie schon seit längerem nicht mehr.
Was denn in der zweiten?
Ich werde sie nicht alleine gucken.
Wisst das mir jetzt auch.
Nee, wirklich, in der zweiten ist sie übernachtet sie das erste Mal im Haus ihrer Eltern.
Das ist in der zweiten erst?
Das ist in der zweiten Folge erst.
Das ist so eine unfassbar starke Szene. Ja, also das wirklich, ist
großartig.
Also die haben halt geile Ideen.
Uneingeschränkt empfehlbar für Horrorfans?
Nein, also man muss nicht, ich möchte es ein bisschen einschränken jetzt, dass ich habe es jetzt sehr gelobt und muss das Lob gleich ein bisschen wieder zurücknehmen. Ja, ja. Also so gut wie in dieser zweiten Folge ist es danach nicht mehr. Nee. Es ist auch so, ich würde sagen, in Anführungszeichen typisch französisch, diese lebenslustigen Franzosen, die können ja nicht ernst bleiben. Das heißt, es tauchen dann Figuren auf, die von diesem ganzen Marianne gar nicht so viel mitbekommen und die sind halt, oh schön, du bist wieder da, komm, lass einen saufen gehen, und dann hat es eine doch eine etwas positivere Stimmung dann.
Da gibt's so Teenie-Szenen so fast, halt so Montagen und so, die irgendwie in die Stimmung nicht so reingepasst haben,
Also ich fand's eigentlich ganz nett. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es ist tatsächlich ein bisschen wie It. Also vom Pitch her würde ich fast sagen, es ist wie It, nur in Frankreich. Es ist auch wieder jemand, der zurückkommt zu seinem Geburtsort, und es wird immer zwischen zwei Zeitebenen hin und her geschnitten. Aber trotzdem würde ich, also wer Grusel mag und damit zurechtkommen muss, dass er mal eine Serie nicht in der Originalversion gucken kann. Es sei denn, derjenige.
Wollte ich fragen, gucke ich das jetzt in Französisch mit deutschem Untertitel oder gucke ich das?
Gibt's eine Synchro? Dir überlassen. Also natürlich gibt es eine Synchro. Ich habe es erst auf Englisch versucht, aber ich fand die englische Synchro furchtbar, weil sich die Stimmen zu sehr ähneln, und hab's dann auf Deutsch
geguckt. Also ich ertrage das nicht, eine Synchro in einer anderen Sprache. Also Englisch, ich bin halt bei Deutsch dann gewöhnt, dass es synchronisiert ist, aber bei Englisch, da bin ich raus. Deswegen habe ich es auf Deutsch geschaut tatsächlich, obwohl ich sonst auch immer Original schaue.
Fun Fact, wisst ihr, wie Russen synchronisieren?
Nee.
Hast du es schon mal gehört?
Glaube, ich weiß es, aber
in Sowjet Russia.
Pass auf, die drehen einfach den Ton runter. Also die lassen alles, wie es ist, drehen den Ton runter und ein Dude spricht einfach drüber. Der spricht drüber, der spricht alle Dialoge einfach mit. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte mal einen Kumpel, der ist Georgier und sein Russisch war halt besser als sein Englisch. Und wir haben beide zeitgleich 24 geschaut. Ja. Und ich hab's halt, ich habe halt die englische Fassung runtergeladen und er hat fast zeitgleich die neueste, also ich meine, die habe ich mir gekauft im Laden, die neueste Folge. Und ich hab dann die aktuelle Folge gesehen und er hat, glaube ich, gefühlt am gleichen Tag, und die war erst einen Tag alt, die russische Fassung von der Folge gesehen, mit dem einen Typ, der drüber geredet hat.
In Soviet Russia.
Wahnsinn.
Movie synchronize you.
Ja. Genau so ist das.
So, also Marianne, also ich fand wirklich, die haben gerade die ersten beiden Folgen sind einfach der Wahnsinn. Also die haben mich komplett weggeflasht. Es sind nur 6 Folgen.
Okay.
Also es ist jetzt auch nicht ultra lang. Und man kann es auf jeden Fall, man sollte es auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Ich finde, auch am Ende wird es wieder gruseliger. 3 und 4 waren für mich so leichte, da wurde es ein bisschen lower dann. 5 und 6 sind wieder spannender. Fand es insgesamt bis zum Ende spannend. Und was auch witzig ist, es ändert halt so ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, es ändert so ein bisschen die Art des Horrors auch, finde ich.
Inwiefern?
Ich finde es einfach, ich will jetzt halt nicht das sagen, was in der Geschichte damit zusammenhängt, aber ich finde halt, die ersten Folgen sind auf eine andere Weise gruselig als die letzten beiden zum Beispiel. Weil du halt am Anfang noch sehr hast du noch sehr dieses Unbekannte, und alte Frau ist creepy und so, was halt in mir ganz andere Arten von Grusel halt hervorruft, als das, was dann halt in der letzten Folge sozusagen der Horror war. Aber sie haben halt gerade in den ersten, oder ich glaube die Szene, die du jetzt meinst, da sind halt Ideen drin, die ich so noch nicht kannte. Also einfach...
Jetzt macht ihr mich echt neugierig.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Das ist ja kein Spoiler.
Nee, lass es.
Das ist ja kein... Okay.
Du wirst bei den kleinsten Sachen schon... wirst du den Zorn aller Menschen spüren und dann bist du der Spoiler-King. Ich muss auch ganz kurz... Der Chat hat auch hier und da mal gefragt, wie kommt denn diese Auswahl zustande, worüber wir hier reden? Weil es klingt... Wir waren jetzt insgesamt eher positiv. Wir haben nur positive Sachen gefunden, ne? Aber ich dachte auch, dass Skylines für mich per se negativ ist und bin überrascht. Im Vorfeld haben wir uns halt abgesprochen, welche Serie wir denn besprechen wollen, weil wir sie als relevant erachten. Nicht, weil es die besten Sachen des Monats sind, aber es kam jetzt so ein bisschen zusammen. Das ist zufälligerweise auch ein paar der besten Serien der letzten Monate dabei waren, würde ich jetzt mal behaupten.
Also unzufällig alles von Netflix. Also sind jetzt...
Ich bin eine Netflix-Hure, was soll ich sagen?
Ja,
ich habe tatsächlich kein Amazon Prime mehr. Da bin ich in Deutschland ja durchaus in der Minderheit.
Ich habe Amazon Prime, aber ich habe bei mir daheim am Fernseher das Problem, dass wenn ich Serien über Amazon Prime über mein Smart TV gucke, habe ich immer Tonaussetzer. Und nichts schmeißt mich aus einer Serie raus als ein Tonaussetzer. Ich finde sogar, wenn die Qualität zwischendurch einbricht, finde ich gar nicht so schlimm. Aber wenn du Tonaussetzer drin hast, das killt etwas für mich. Und das habe ich bei Netflix nicht. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, zum Beispiel How I Met Your Mother zum Beispiel, kann man auf beides gucken, gucke ich es immer über Netflix.
Mhm. Aber ihr merkt schon, wir haben nicht zwangsweise alle alles gesehen. Also zum Beispiel, also ihr hattet ja Dark Crystal nicht wirklich gesehen, aber reingeguckt immerhin. Ich hatte Marianne noch nie gesehen, noch nicht mal den Trailer. Jetzt bin ich aber wirklich angefixt. Was ich aber auch nicht gesehen habe, und ich habe nur immer vom Hören sagen, reden alle Leute darüber, und ihr werdet mich jetzt aufklären, ist unbelievable.
Aber warte mal vorher, Chat, wer von euch hat denn Prime? Und wenn ihr es habt, gerne mal einen Prime-Sub dalassen, ne?
Ich habe mal den Fact gelesen, ich weiß nicht, ob er noch stimmt, dass Deutschland das einzige Land auf der Welt sei, in dem es Prime und Netflix gibt, aber Prime mehr User hat als Netflix.
Okay.
Also das Video Prime mehr User hat.
Ach so.
Übrigens, Leute, jetzt kommt angeblich die letzte Serie, bis wir zum Joker kommen. Beruhigt euch, ja? Wir haben noch eine Serie, die aber sehr spannend ist, die du gesehen hast.
Ja, genau, die habe ich durchgeguckt. Das ist Unbelievable. Die
unglaublich.
Unglaublich. Auf Netflix 8 Folgen. Und das basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar ist es so. Also Mary Adler, die durchlebt nämlich den schlimmsten Albtraum einer jeden Frau. Die 18-Jährige wird in ihrem Apartment von einem Einbrecher vergewaltigt. Aber ihr Martyrium geht danach noch weiter, denn die Polizei glaubt ihr nicht. Und mehr noch, sie wird sogar so weit eingeschüchtert und dazu gebracht, dass sie ihre Aussage zurückzieht und zu Protokoll gibt, dass sich das alles nur ausgedacht hat. Okay. Deswegen heißt auch der Titel der Serie Unbelievable, das heißt ja sowohl unglaublich als auch unglaubwürdig, also wo es doppeldeutig ist, basiert auf der, die Serie basiert auf dem Artikel An Unbelievable Story of Rape. Den kann man auch nachlesen auf www.propublica.org. Basiert eben, wie gesagt, auf einer wahren Begebenheit, nämlich genauer auf einer Vergewaltigungsserie in den Bundesstaaten Washington und Colorado. Und wenn ihr mehr zu den wahren Hintergründen dazu wissen wollt, meine Kollegin Diana, die hat dazu auch einen Artikel auf unserem Portal Quadratauge geschrieben, den ich auch empfehlen kann. Und diese Serie ist...
ganz kurz, kann ich den Artikel lesen, um die Serie gesehen zu haben? Weil ich habe jetzt die Serie nicht gesehen, aber du hast gerade, ich hatte wirklich Bock, jetzt den zu lesen.
Naja, also ich meine, es ist basiert auf einer wahren Begebenheit und im Artikel wird die wahre Begebenheit geschildert. Insofern spoilert dich das eventuell.
Aber das ist die Frage, spoilert mich das? Ich kann ja auch Titanic gucken, in dem Wissen, dass das Schiff
untergeht. Ich würde es empfehlen, erst die Serie zu gucken und dann sich darüber zu informieren, wie ist es denn eigentlich, weil es ist denn nämlich, die Serie hält sich tatsächlich sehr eng an das, was tatsächlich passiert ist, mit den üblichen Änderungen für Dramatisierung, also weniger Personen gab es eigentlich und Handlungsträger tun Dinge, die eigentlich jemand anderes von der Polizei getan hat. Aber also ich würde tatsächlich jedem Mann empfehlen, zumindest die allererste Episode mal anzugucken. Denn die allererste Episode geht es eben um Mary Adler und wie sie von der Polizei verhört wird. Alles, was danach passiert, also das weiß man ja auch nie, wieso das ist. Also es ist super subjektiv, also dadurch, wie es gefilmt ist, dadurch, wie es geschnitten ist, bist du quasi im Kopf dieser jungen Frau und die Schauspielerin Caitlin Dever, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die spielt es auch einfach großartig. Also es hat sich danach, nach der Ausstrahlung dieser Miniserie hat sich auch die tatsächliche Marie Adler, auf der das Ganze basiert, hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie hat die Serie gesehen, es war sehr schwer für sie hat ein paar Mal weinen müssen. Aber sie ist exzellent und die Caitlin Dever macht es einfach großartig, wie sie spielt.
Mhm. Also, unbeschränkt empfehlenswert?
Also es ist natürlich, es ist True Crime. Mhm. Das heißt, es ist die tatsächliche, es wird die Ermittlungsarbeit gezeigt, wie die zwei Detectives, also es ist Detective Grace Rasmussen, die wird von Toni Collette gespielt, und Detective Karen Duvall, die wird von Merritt Weaver gespielt, hinter diesem Täter her ermitteln. Und das ist sehr, sehr zäh. Also die Ermittlungsarbeit ist sehr schwierig, weil der Typ, der nimmt die komplette Wäsche mit und der zwingt seine Opfer dazu zu duschen. Dementsprechend haben es natürlich die Ermittler sehr, sehr schwierig und deswegen ist die Ermittlungsarbeit auch sehr, sehr schwierig und sehr kleinteilig. Verstehst du nicht, was ich meine?
Nee, ich überlege mich gerade, ob du mich gespoilert hast, tatsächlich.
Nee.
Okay, gut.
Hab ich nicht. Und dementsprechend ist natürlich, also wenn jetzt da jetzt irgendwie das große Actionfeuerwerk von der Serie erwartet, der wird natürlich schon enttäuscht. Es lebt von der Schauspielarbeit der Schauspielarbeit der Schauspieler, von der Darsteller und von der Geschichte an sich. Also ich fand es sehr spannend. Es hat natürlich ein paar Episoden, wo sich es ein bisschen zieht, aber dann haben viele der Folgen auch so einen fiesen Cliffhanger am Ende, dass du eigentlich, jetzt will ich eigentlich schon irgendwie wissen, wie es weitergeht.
Puh. Also von True Crime würde ich jetzt dahin gehen.
Ja, lass mal was Fröhliches. Was Fröhliches jetzt. Lass mal auf was Fröhliches jetzt
kommen. Ja, irgendwas, worüber wir alle lachen können, ne?
Ja, genau, was jetzt uns nicht runterzieht.
Weil hier im Chat wird...
Entschuldigung, ich wollte noch eins sagen, jetzt habe ich vergessen, weil es auf meiner anderen Seite war. Ich wollte noch sagen, weil das eben so schwierig ist, gibt hier den sogenannten Justice Gap, also nur nur ganz wenige Vergewaltigungen werden überhaupt angezeigt, weil sich eben viele Opfer nicht trauen, zur Polizei zu gehen. Und tatsächlich gibt es da, kann man sich ja auch im Internet oder übers Telefon Hilfe holen. Also es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, das ist die Telefonnummer 0800 22 55 530. Die ist kostenfrei und anonym. Und wenn man sich nicht traut, zur Polizei zu gehen, dann kann man da jemanden anrufen. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Entschuldigung. So.
Nee, du musst dich nicht entschuldigen. Erst habe ich gedacht, jetzt hat er mir die Moderation, die Überleitung kaputt gemacht. Ja. Aber was du zu sagen hast, ist wichtiger als alles, was ich zu sagen habe. Insbesondere über das, weshalb ihr eigentlich da seid, also wenn ich zumindest im Chat glauben darf. Der Film, hier wurde schon im Chat von Aufstand geredet. Ihr solltet einen Aufstand machen, um den Film zu gucken. Ihr habt keine Ahnung, wie recht ihr habt. Es ist The Joker. Und wie soll ich sagen? It's no joke. Ich wurde jetzt ein paar Mal auf Social gefragt, wie ich den Film in einem Wort beschreiben würde. Und ich überlegt euch mal ein Wort.
Ein Wort.
Oh, ein Wort. Schwierig. Aber das Wort, das ich dafür habe, ist einfach nur Kunst. Und das ist nicht wertend gemeint, sondern ich versuche zu beschreiben, was dieser Film ist. Es ist halt, ich meine, gut an für sich ist Film immer Kunst, im besten Falle. Wenn es aber einen Film schafft, dass er uns damit alleine lässt, dass wir dann das Bedürfnis haben, man muss darüber reden oder eben nicht darüber reden und darüber nachdenken und darüber diskutieren und es nicht einfach nur so für sich stehen kann, sondern es will und muss interpretiert werden, dann ist es Kunst. Und das ist Joker auf jeden Fall. Und das ist für erstmal, um ein bisschen Wertung reinzubringen, es ist für eine Comic-Verfilmung schon mal wunderbar, wenn man sagen kann, okay, das ist ein Kunstfilm. Damit ist es schon mal mehr als viele andere Comic-Verfilmungen, als die meisten.
Hast du ein gutes Wort?
Nee, du hast jetzt ein gutes Wort.
Nee, ich habe auch kein gutes Wort. Ich wollte einfach sagen, wie ich den Film generell fand. Also, es ist ein guter Film. Also, ich habe mich unterhalten gefühlt, das jetzt vielleicht positiver klingt, als es eigentlich war. Ich habe aber natürlich schon, es ist nicht das Meisterwerk, was viele vorher aus diesem Film gemacht haben, weil ich auch einige Kritikpunkte habe, auf die wir dann vielleicht zu sprechen kommen. Wie fandest du den denn?
Okay, ich fand ihn schon wahnsinnig gut. Also ich habe wenig an dem Film filmisch zu bemängeln. Ich finde, dass er in dem, was er tut, halt unglaublich effektiv ist. Ich habe mich wirklich so stark emotional von Anfang bis Ende vor diesem Film eingelullt gefühlt, dass ich halt total drin war. Also ich glaube, ich meine, die meisten, oder ihr, du jetzt nicht, aber du warst ja schon öfter mit mir im Kino. Ich sag schon ab und zu was so.
Ja.
Und mach einen
Gag. Du kommentierst das auch schon mal.
Ja. Aber bei dem Film, ich war die ganze Zeit wirklich still. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal irgendwie was gesagt, weil ich halt wirklich so total drin war. Und der Film, ja, wie du auch sagst, hat mich halt wahnsinnig gut unterhalten, in dem Sinne von nicht, dass ich fröhlich war, sondern in dem Sinne von, ich war halt gefesselt und ich wollte wissen, wie es weitergeht und ich war halt von dieser Story einfach gefesselt und das macht der Film halt extrem gut. Man muss gleich von Anfang an sagen, es ist ein wahnsinnig deprimierender Film. Es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass er so deprimierend ist, wie er ist. Mhm. Also es ist wirklich das, was halt sonst, ich meine, der Joker ist immer ein tragischer Charakter schon gewesen irgendwie, aber normalerweise ist es halt so, dass du dich nicht so sehr damit befasst und dass du dann halt schon drüber lachst. In dem Film ist es eben die Tragik so übergreifend, dass selbst die Situationen, die skurril sind, wo du theoretisch halt sagen würdest, okay, ich lache jetzt vielleicht, also wenn man allein irgendwie seine Lache halt, ne, wie die dargestellt ist, übertrieben. Und da würdest du ja normalerweise schon leicht an den Punkt kommen, wo du halt einfach drüber lachst, weil es so skurril ist. Aber in dem Film ist die ganze Tragik, die es umwebt, so komplett erdrückend, dass ich selbst darüber nicht gelacht habe. Und ich habe selbst von Anfang an, von der ersten Szene an, hat der Film irgendwie diese Schwere. Da kann es auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich schon ungefähr ja wusste, was, worauf es hinausläuft. Aber das habe ich auch direkt, als wir vorm Kino standen, noch gesagt. So die erste Szene allein, das ist jetzt, gut, das ist die erste Szene, das kann man ja mal erzählen. Das ist halt die Szene, wo er draußen als Clown verkleidet rumhüpft.
Ist das die erste Szene?
Nee,
ist nicht. Das ist nicht die erste Szene. Die erste Szene ist er bei der Therapeutin. Okay.
Nee, ich glaube nicht.
Nee, die erste auch Szene nicht. Ist, wo er sich schminkt.
Das ist okay. Interessant, wir spoilern
ja,
niemanden.
Ah, ja, okay, ja, du hast recht.
Aber ist unabhängig davon, ich meine einfach nur die Szene, wo ihm halt das Schild geklaut wird von diesen Kindern, sozusagen. Das
ist
halt,
was man im Trailer sieht.
Das sieht man im Trailer, das ist wirklich kein Spoiler. Ich bin sehr vorsichtig jetzt, dass ich euch nicht spoiler, weil es mir auch wichtig ist, dass ihr das von vornherein seht. Aber die ist im Trailer drin, da klauen ihm halt diese Kinder dieses Schild und dann wird er halt verprügelt so. Und das ist jetzt eine Szene, wo ich, wenn ich jetzt irgendwer wäre, glaube ich, hätte ich halt so gedacht, so ja, sind halt Kinder, die halt irgendeinen Scheiß machen. Okay, jetzt verprügeln sie ihn, das ist vielleicht ein bisschen übel. Aber für mich war von Anfang an, hatte das so eine Tragik. Ich war von Anfang an so, dass ich dachte, fuck, Alter, diese Scheißkinder und dieser arme Typ. Und das war die ganze Zeit für mich halt unglaublich schwer irgendwie.
Aber jetzt
ist mir nämlich doch noch was eingefallen, noch ein Wort eingefallen, und zwar unangenehm. Wenn ich den Film mit einem Wort zusammenfassen würde, wäre es unangenehm, weil es gibt ganz viele Szenen auch, in denen der Joker, also der heißt ja Arthur Fleck eigentlich in dem Film, er will ja ein Stand-Up-Comedian sein. Und wenn er sich dann auf die Bühne stellt, ist es so unangenehm, ihm dabei zuzugucken, auch in vielen anderen Situationen. Es ist sehr unangenehm, ihm zuzugucken, aber absichtlich unangenehm.
Was ich aber eigentlich liebe, wo ich jetzt eigentlich bei jedem anderen Film gesagt hätte, das ist mega lustig, wenn ein Typ sich halt auf die Bühne stellt und halt, oder was heißt lustig, aber normalerweise würde man halt dann ja schon so ein bisschen eine gewisse Komik in der Situation erkennen,
über ihn lachen,
die ich bei Joker halt nicht erkannt habe, sondern es war wirklich so, ich dachte, fuck, bitte verkack's nicht.
Das liegt auch vor allem an Joaquin Phoenix.
Ja.
Also der geht in dieser Rolle so sehr auf. Also man hat ja nach The Dark Knight gesagt, also einen anderen Joker als Heath Ledger wird es nicht geben. Und ich würde mich tatsächlich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, also Joaquin Phoenix steht eben Heath Ledger und neben Jack Nicholson als ein der Joker
darstellt. Vor allem, er steht daneben. Das ist nämlich ganz wichtig, um jetzt auf das zurückzukommen, was du die ganze Zeit gesagt hast, dass er nie unterhaltsam im Sinne von unterhaltsam ist.
Ja.
Gerade Heath Ledgers Joker hat ja diese unfassbar genialen One-Liner, die sowohl Bedeutung haben, als dich unterhalten. It's not about the money, it's about sending a message. Es ist sowohl unterhaltsam, dass du dich beim Lachen erwischst, wie es eben dich auch zum Nachdenken bringt, was der Joker eigentlich will. Und solche Momente hast du die ganze Zeit. Du hast richtig tolle, unterhaltsame und gleichzeitig tiefe One-Liner von Heath Ledger. Und auch wie er es spielt. Und du hast auch One-Liner in diesem Film. Aber sie sind zu keinem Zeitpunkt unterhaltsam. Auch wenn sie schon fast so geschrieben sind. Wenn Heath Ledger die gesagt hätte, an ähnlicher Stelle, würden sie ganz anders rüberkommen, weil dieser Joker eine ganz andere tragische Figur ist. Und das ist eben dieses Unangenehme, das ich die ganze Zeit habe, während ich diesen Film gucke. Es steht wirklich neben Heath Ledger. Es ist nicht vergleichbar, weil es komplett unterschiedliche Interpretationen sind. Es ist genauso Method. Gerade eine Szene, die du versucht hast, glaube ich, anzusprechen, und ich will auch nicht spoilern, die unfassbar unangenehm ist, die ganz gegen Ende passiert. Und auch einen dieser One-Liner hat, wenn ich mich richtig erinnere, die man aus den Trailern kennt. Da gab es neulich ein Video, ich glaube heute, bei Jimmy Kimmel. Das ist ein Interview, das eigentlich Outtake war. Das haben sie rausgeschnitten aus der eigentlichen Show, weil es unangenehm war. Joaquin Phoenix sitzt halt bei Jimmy Kimmel in der Late-Night-Show. Und Jimmy Kimmel spielt ihm einen Outtake vor, den ihm der Regisseur Todd Phillips zugespielt hat. Und das ist ein Moment, wo in einer Schlüsselszene, in der er aber in dem Apartment noch sitzt, der Kameramann nimmt schon auf. Der heißt Larry, Lawrence Scher eigentlich. Der hat auch die Hangover-Filme gemacht, also tolle Bilder hat der Film ja auch. Und er sitzt da und schreibt in sein Journal rein, weil der Joker hat ein Journal. Mhm. Das sieht man auch im Trailer, ähnlich wie es Heath Ledger privat geführt hat. Er hat privat auch ein Tagebuch, bei dem man während der Rollenvorbereitung, er hat sich ins Hotelzimmer eingeschlossen, hat da Sachen reingekritzelt, um in diesen Verrücktsein-Modus reinzukommen. Wie denkt ein Verrückter? Joaquin Phoenix sitzt da in dieser Umbaupause und versucht, seine Gedanken zu sammeln und beschwert sich darüber, dass der Kameramann die ganze Zeit am Tuscheln ist. Weil er halt natürlich, das ist ja sein Job, das Licht einzurichten, die Kamera einzurichten und alles. Und er beschwert sich drüber und hat einen kleinen Ausraster, in dem er ihn beschimpft. Ähnlich der Situation bei Christian Bale, wo es witzigerweise auch der Kameramann war. Weil der Kameramann halt derjenige ist, der in Umbaupausen mit der Crew reden muss. Während der Method Actor, Christian Bale oder Joaquin Phoenix, komplett in ihrer Rolle sind und versuchen, ihre Gedanken zu sammeln. So. Unfassbar intensiv. Anhand dieses Outtakes, der Joaquin Phoenix aber sehr unangenehm ist, weil er findet das, und da hat er auch recht, das ist genau wie bei Christian Bale, sowas passiert am Set, dass er mit ausrastet, gerade Method Actor, aber das bleibt eigentlich am Set, das darf nicht leaken, das darf nicht rausgegeben werden. Es passiert aber, und wir gucken dann alle drauf und sind entweder unterhalten oder regen uns darüber auf, wie denn dieser Schauspieler es wagen kann, so mit der Crew zu reden. Was irgendwie verständlich ist, aus unserer Perspektive. Mhm. Aber der Method Actor sitzt da, versucht seine Gedanken zu sammeln, ist da voll drin. Und gerade wenn man einen Joker spielt, oder von mir aus auch Christian Bale als im Terminator, er hat ja als einziger die Rolle ernst genommen in dem gesamten Film, verstehe ich das. Und da sieht man, wo diese ganze Energie herkommt, genau wie bei Heath Ledger, diese ganze Method-Actor-Energie, die da drin gebündelt ist in diesem Film, in so einer Schlüsselszene. Ihr könnt euch das angucken, versucht nur dabei nicht zu lachen, sondern versucht dabei, Joaquin Phoenix zu verstehen. Weil das hat nämlich das Publikum bei Jimmy Kimmel erst nicht verstanden. Jimmy Kimmel selber auch nicht. Jimmy Kimmel hat ganze Zeit versucht, die Situation mit einem Witz zu retten, während Joaquin Phoenix
ist gar wirklich nicht lustig.
Gar nicht lustig. Und er sich auch gemüßigt fühlt, sich zu entschuldigen beim Kameramann natürlich, der ja auch übrigens einen fantastischen Job gemacht hat. Gleichzeitig aber immer noch dazu sagt, er hätte es trotzdem nicht tun sollen. Mhm. Also er ist auch irgendwie schuld daran.
Todd Phillips hat ja auch, der Regisseur hat ja auch, Todd Phillips hat auch tatsächlich erzählt, dass Phoenix öfter das Set verlassen musste, um sich nochmal zu sammeln, weil er so in dieser Rolle aufgegangen ist und sich so sehr darin ja fast schon verloren hat, dass er ab und zu wirklich das Set verlassen musste, um seine Haltung wiederzufinden. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, tragischerweise, hat er das aber nicht so kommuniziert und dann viele seiner Schauspielkollegen haben gedacht, sie haben gerade irgendwas falsch gemacht.
Ja. Aber Robert De Niro stand daneben und hat, weil Robert De Niro ist selber ein Method Actor und für solche Rollen, wie er sie da gespielt hat, oder in den meisten Filmen in den letzten Jahren, brauchte das nicht mehr, aber er versteht das. Mhm. Er versteht das, während alle anderen so perplex sind. Moment mal, geht er jetzt wegen mir, ist er sauer auf mich? Mhm. Und um es nochmal zu vergleichen mit Heath Ledger, der ja auch so Method war, sein Joker ist in den Drehpausen halt mit dem Skateboard rumgefahren.
Echt?
Ja, und solche Sachen. Echt? Zum Beispiel. Es gab eine Skateboard-Szene, die sie rausgeschnitten haben, aber er hat halt in den Drehpausen, ist er da noch rumgefahren und hat halt rumgespielt, war halt verrückte Sachen gemacht. Er hat eine ganz andere Interpretation vom Joker. Der Film erzählt uns etwas ganz anderes. Und deswegen finde ich fand das immer so geil, als der erste Trailer rauskam und die ersten News, die Leute, ja, der kann nie besser sein als Heath Ledger. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Heath Ledger war der perfekte Joker für The Dark Knight und er ist der perfekte Joker für diesen Film. So wie Mark Hamill der perfekte Joker für die Arkham-Spiele war.
Für mich hat dieser Film einfach nichts mit einem Comic zu tun.
Der soll ja tatsächlich auch für sich stehen. Es sind keine Sequels geplant. Es ist soll eigentlich eine Charakterstudie sein von einer Figur, die zufälligerweise eine Comicvorlage hat. Ich wollte ganz kurz was sagen zu dem Buch, zu diesem Journal. Mhm. Das hat ja tatsächlich Joaquin Phoenix komplett vollgeschrieben. Also das, was wir in dem Film sehen, ist seine Handschrift.
Ah, echt?
Ich glaube, er ist Rechtshänder. Im Film schreibt er mit links. Vielleicht sieht es auch deswegen
so seltsam aus. Muss ich ganz so fragen, hat er auch reingeklebt, was da drin reingeklebt ist?
Das weiß ich nicht. Aber das
will ich nicht spoilern, aber er hat Sachen reingeklebt.
Also er hat diese unlustigen Witze, die hat er da reingeschrieben. Und das, was man im Film tatsächlich auch sieht, ist eben kein Prop, sondern das ist das, was Joaquin Phoenix vollgeschrieben hat.
Deswegen schreibt er in der Drehpause auch da rein. Das macht natürlich Sinn. Insofern ähnelt sich sein Ansatz wie bei Heath Ledger, dieses Alleinsein und ein verrücktes Journal führen, was man aber auch bei Serienkillern ja immer mal wieder gefunden hat. Und deswegen macht das natürlich dann total Sinn. Ich finde den Film großartig für das, was er ist, weil ich Kunst liebe. Ich liebe Filmkunst. Sie muss mir nicht gefallen, sondern sie muss mich beschäftigen. Und das tut dieser Film. Ich verstehe aber, und da es gibt zwei Sachen, die an diesem Film kritisiert werden, weil ihr werdet jetzt, umso mehr Screenings da draußen waren, werdet ihr feststellen, dass auch ein gemischtes Echo zu diesem Film existiert. In Venedig wurde er ja gefeiert, auch als bester Film ausgezeichnet, Standing Ovations. Aber es gibt auch durchaus sehr kritische Stimmen. Zum Beispiel unsere lieben Kollegen bei Filmstarts haben ihm nur 2 von 5 Sternen gegeben.
Echt?
Ja.
Krass.
Damit waren sie die ersten Großen, die eine negative Kritik zu ihm gemacht haben. Mittlerweile sind sie nicht die einzigen. Und das ist sehr verständlich, weil es gibt 2 Hauptkritikpunkte. Das eine ist der gesellschaftskritische Ansatz. Das ist übrigens, glaube ich, nicht der, den Filmstarts wirklich verfolgt hat. Ich habe die Kritik nicht gelesen. Das Ding ist immer, wenn ich Filme bespreche, versuche ich andere Kritik nicht zu lesen.
Ja, habe ich auch.
Ich fliege sie höchstens und gucke, was es gibt. Mhm. Nur um das Meinungsbild der Welt einzufangen. So, aber ich lese es absichtlich nicht, bis ich meine eigenen Videos dazu gemacht habe. Es gibt 2 Grundansätze, den Film zu kritisieren. Das eine ist das gesellschaftskritische. Also auf unsere Gesellschaft bezogen, sollte es so einen Film geben. Beflügelt so ein Film Amokläufer. Das ist ein eigenes Thema. Das klammern wir jetzt erstmal aus und gehen nach hinten damit, nach der Bewertung des Films, weil das ist ein großes Thema. Und hat ja nichts mit der Qualität des Films zu tun. Das andere ist aber, der Film ist in großen Teilen, eigentlich in fast allen Motiven, die er hat, eine Nacherzählung von anderen Filmen, die vorher existiert haben. Und zwar ganz extrem, besonders stark, und das ist mir aufgefallen, Taxi Driver. So viel kann man sagen. Ich habe ihn im Vorfeld schon immer mit Taxi Driver verglichen. Liegt auch daran, weil Martin Scorsese der Regisseur von Taxi Driver war. Robert De Niro war der Hauptdarsteller von Taxi Driver. Das ist quasi der Film über Amokläufe, den es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Hm. Aus den 70ern. Taxi Driver, fast alles, was im Joker passiert, dazu findest du, finde ich, eine Parallele in Taxi Driver.
Es gibt auch einige Szenen, die tatsächlich direkte Anspielungen sind.
Auch Look and Feel. Also wirklich auch, wie er sich gibt. Ihr seht auch im Trailer, dass Joaquin Phoenix oft oberkörperfrei in dem Film ist und mit seinen Muskeln spielt und sich aufbäumt. Oder was er noch hat, weil er ist ja sehr abgemagert in dem Film. Das macht 1:1 auch alles Robert De Niro in Taxi Driver, wo er auch total Method gegangen ist. Hm. So. Aber du findest auch auf jede metaphorischen Ebene, findest du ein Äquivalent in Taxi Driver. Und es gibt auch andere Filme von Scorsese, die dazu passen. King of Comedy und Hexenkessel. Und Martin Scorsese war ja auch zuerst der Produzent von dem Film. Dann irgendwann auch nicht mehr. War nur am Anfang dabei. Robert De Niro spielt eher schon in Anlehnung daran, dass er im Original die Hauptrolle hatte, in diesem Film eine Nebenrolle. Das ist ja schon ein Meta in dem Moment. Mhm. Todd Phillips, eher als der Regisseur und auch jetzt Produzent des Films, ist sich all dessen bewusst. Dieser Film kokettiert nicht damit, also er kokettiert nicht einfach damit, er ist eindeutig eine Joker-Remake von Taxi Driver. Und das ist er so stark, dass man durchaus zu Recht, und da kommen nicht die anderen Kritiken ins Spiel, sagen kann, er erzählt uns überhaupt gar nichts Neues. Das ist im Gegenteil, es ist eigentlich schon fast dreist geklaut. Alles darin. Und nicht wie bei Pulp Fiction, wo aus 1000 Filmen geklaut wird und das alles zusammen den typischen Tarantino-Mix ergibt, sondern es ist wirklich eine Nacherzählung. Und das kann man ihm wirklich hart anlasten.
Also, es ist ein bisschen länger her, dass ich Taxi Driver gesehen habe, aber ist es nicht so, dass in Joker schon die persönliche Psyche eine höhere Bedeutung hat als in Taxi Driver?
Ich würde das sogar umgekehrt sagen.
Echt?
Ja.
Weil in Taxi Driver, dachte ich, basiert es noch mehr auf dem Gesellschaftshass, während es ja in Joker ein großer Teil auch der Selbsthass oder halt die eigene Depression ist, die ihn dazu führt.
Lass mich ein ganz einfaches Beispiel dafür sagen, warum ich es genau anders sehe.
Okay.
In Taxi Driver wird die sexuelle Störung von des Hauptcharakters, Trevor ist er, glaube ich.
Travis Bickle.
Wird von Travis auch ganz stark thematisiert. Seine gestörte sexuelle Wahrnehmung. Er hat ja ein Date und sein Date führt er in ein Pornokino. Als wäre es normal ein Kino für, also als wäre es ein normales Kino, in dem man zusammen abends halt, Kino-Date halt. Er nimmt aber ein Porno-Kino, das er regelmäßig besucht, weil er in seiner gestörten Wahrnehmung nicht versteht, dass es für andere Leute ekelhaft ist. Also zumindest als Date so zu machen. Und in diesem Film, in Joker, wird eine sexuelle Störung von Joker permanent angedeutet. Sie wird nie ausgesprochen. Ihr müsst wirklich zwischen den Zeilen lesen und sehen, was steht in seinem Journal? Was ist in diesem Journal? Nur mal als Beispiel. Das sind alles Sachen, auf die müsst ihr achten. Ich versuche euch nicht zu spoilern, sondern euch zu sagen, guckt den Film, aber achtet mal auf den Subtext. Es wird immer nur angedeutet, eine sexuelle Störung. Es wird aber nie gezeigt oder erzählt.
Dann lassen wir den Stream schnell beenden. Ich will jetzt wissen.
Anders gesagt, also wirklich, es wird sehr oft im Journal geblättert und die Kamera geht auch ganz nah dran, halt mit dieser, mit diesem Unschärfe-Effekt, also wirklich, muss schon genau achten im richtigen Moment, was da drin passiert. Das sind Sachen, auch schwierig im amerikanischen Kino zu zeigen. Und das wird halt nie ausgesprochen, das wird überhaupt gar nicht thematisiert, wirklich.
Okay.
Na, und es geht ja auch, ihr seht ja auch im Trailer, dass Sassy Beats sein Love Interest ist. Und das ist ja auch schon wieder, wie gesagt, nacherzählt von Taxi Driver. Aber Taxi Driver geht ja deutlich weiter, was die Beziehung angeht. Während der Film es sich einfachere Lösungen ausdenkt, sag ich mal. So, also insofern, es sind super viele Sachen aus anderen Filmen drin, aus großen Vorbildern. Aber manchmal geht auch nicht die 100%. Nicht nur, dass er sie kopiert, er traut sich nicht, so weit zu gehen wie diese Vorbilder an vielen Stellen. Und das kann man alles anders. Aber jetzt wäre mein Punkt zu sagen, wer von euch allen da draußen hat Taxi Driver gesehen? Ich habe Taxi Driver gesehen, du hast ihn gesehen, hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, aber ich habe fast alles vergessen.
Das ist schon so lange her. Auch ewig, ja.
Und das ist halt das Ding. Das ist doch kein Mainstream-Kino. Joker ist auch kein Mainstream-Kino, aber er wird den Mainstream erreichen, weil es der Joker ist. Die haben es geschafft für mich, einen Film wie Taxi Driver quasi als Comic-Joker-Version nachzuerzählen. Und das ist etwas, was ich ihm hoch anrechne. Ich muss auch sagen, ich zum Beispiel habe Hexenkessel und King of Comedy gar nicht gesehen. Also insofern, obwohl er aus diesen beiden Filmen stark zitiert, ich kann diese Zitate gar nicht wahrnehmen, weil ich die beiden Filme nicht gesehen habe. Ich kann sie ja erahnen. Ich habe das Gefühl, ich weiß, welche Stellen das sein könnten. Aber ich habe keine Ahnung. Und insofern bin ich dem Film natürlich dankbar, weil er mir im Prinzip, das im Prinzip immer noch, auch wenn er nicht die 100% geht, im Prinzip erzählt er mir das Gleiche, nur anders. Leicht anders. Aber mit einem Aufbau, der mich hart interessiert. Weil der Joker ist für mich der coolste Bösewicht in der Popkultur. Überhaupt. Noch über Darth Vader und was es alles gibt. Oder das faszinierendste Bösewicht, sagen wir es so. Nicht cool. Cool ist das falsche Wort. Faszinierend. Sowohl im negativen wie im positiven Sinne. Weil er mich unterhält oder schockiert. Je nachdem, was ich nehme. Einer meiner Lieblingscomics ist The Killing Joke von Alan Moore. Und was er mit Alan Moores Killing Joke gemein hat, ist dieses, er spielt auch damit, was du glaubst, was passiert und also was passiert ist oder vielleicht nicht passiert ist. The Killing Joke lässt sehr viele Fragen offen. Und das macht dieser Film auch. Man geht aus dem Film raus und man diskutiert erstmal darüber, ist das jetzt so passiert, wie ich denke, dass es passiert ist oder nicht? Oder was hat es zu bedeuten? Viele Sachen sind da, um etwas zu bedeuten. Und ohne zu spoilern, würde ich behaupten, zum Beispiel ist die letzte Szene super wichtig. Weil sie vieles davon irgendwie noch mal in Frage stellt. Also du gehst nicht raus und sagst, okay, das ist das Ende des Films. Nee, du gehst aus dem Film raus und denkst, was bedeutet das Ende des Films jetzt? Und was macht das Ende des Films mit dem Rest des Films? Und das ist Kunst. Das ist für mich Filmkunst, wenn ich dann so darüber diskutieren muss. Und deswegen ist für mich der Film, so wie er ist, eigentlich großartig.
Ja, an dieser Stelle können wir den Stream auch unterbrechen. Vielen Dank, dass ihr dabei... Nein, also ein bisschen kritisch möchte ich da schon auch noch sein. Also zum einen, tja, ich habe schon recht viel an dem Film zu kritisieren. Wenn du jetzt so sehr über den Joker geredet hast, dann möchte ich vielleicht zum einen sagen, dass mir der Joker tatsächlich... Das ist ein bisschen seltsam. Ich meine, das ist ein Film, da geht es komplett um den Joker beziehungsweise um Arthur Fleck, aber der ist mir in dem Film tatsächlich nicht gut genug charakterisiert. Weil ich kann diesen Twist... Oder den Moment, wo es dann tatsächlich kippt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Er ist ja tatsächlich nicht besonders schlau, dieser Arthur Fleck. In einer Szene läuft er zum Beispiel gegen eine Glastür, weil er die Aufschrift Exit Only nicht sieht. Und da denke ich mir so, okay, und dieser Joker, ich weiß, es ist ein Standalone-Film.
Das ist mir auch schon mal passiert.
Ja, aber du bist doch auch jetzt kein kriminelles Mastermind.
Die Leute sind nicht schlau, die das
machen. Aber du bist auch kein kriminelles Mastermind, oder?
Aber dieser Joker ist halt kein kriminelles Mastermind.
Ja, das ist natürlich, so kann man natürlich
mein GTA Online-Profil.
So kann man natürlich das Argument entkräften. Es steht für sich alleine und dieser Joker, es wird kein Sequel geben, in dem er dann auf Batman trifft. Aber ich habe mir so gedacht, der soll jetzt ein ebenbürtiger Gegenspieler zum Batman sein, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und was ich auch kritisieren würde, das ist halt so ein bisschen so politisch, also der Werdegang von Arthur Fleck zum Joker, der ist mir zu zwangsläufig. Also alles, was ihm passiert, das sind ja Sachen, die außerhalb seiner Macht passieren. Also ein Schicksalsschlag nach dem anderen und eigentlich für würde ich fast sagen, für keinen von denen kann er so wirklich was. Und das finde ich schwierig.
Aber Moment, ist das
nein,
gerade
stopp.
Die Tragik
das,
daran?
Nein, das finde ich schwierig, denn das entschuldigt ja ein Stück weit seine Taten. Wenn du sagst, so, dem passieren so viele schlimme Dinge, ja, dann kann ich auch gut nachvollziehen, dass er dann zum Schluss zur Waffe greift und Menschen umbringt. Ja, aber und das ist ja Quatsch.
Ich würde denn
nicht jeder, der Schicksalsschläge bekommt, wird dann tatsächlich danach zum Mörder.
Ich würde dir da recht geben, wenn es so wäre. Also meiner Interpretation nach, das ist ja der Punkt, das ist eine Interpretation, da gibt es keine absolute Wahrheit. Meiner Interpretation nach ist es eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr so. Ab einem gewissen Punkt nimmt er die Sachen wortwörtlich selbst in die Hand. Und dann ist es zu 100% alles seine Verantwortung und da ist nicht mehr die Gesellschaft dran schuld.
Aber dann ist es ja schon zu spät. Dann ist es ja schon dann ist er ja schon der Joker.
Aber da hat ihn nicht nur die Gesellschaft draus gemacht.
Also ich finde auch, dass es einen klaren Turning Point gibt in dem Film tatsächlich. Und das ist der Moment, in dem der Satz, den wir aus dem Trailer kennen, kommt: I realized my life isn't a tragedy, it's a comedy. Diesen Satz sagt er ja zu einem bestimmten Punkt in dem Film und ich finde, ab diesem Punkt ändert sich sein Verhalten und ändert sich relativ schnell meine Meinung von ihm. Ich bin auch sehr lange dabei, dass ich halt ihn eher bemitleide und auch es finde, dass ich halt denke, okay, fuck, ich kann verstehen, warum er jetzt da ausrastet, warum jetzt das passiert, warum jetzt das passiert. Aber es gibt diesen Satz und ab diesem Satz ändert sich das für mich.
Und da sagst du was Wichtiges, wo wir schon bei dieser gesellschaftspolitischen Kritik ja jetzt sind. Wie ist es denn mit dem Sympathisieren in diesem Film? Also bis zu einem gewissen Grad sympathisiere ich mit dem Charakter, genau wie bei Taxi Driver. Aber ab einem gewissen Grad verstehe ich auch nur noch, was passiert. Und dieser Charakter ist eben nicht mehr sympathisch für mich, sondern er ist halt der Antagonist, der immer später wird. Mhm. Also man versteht aber, warum er tut, was er tut. Und das ist ja das Interessante. Aber das ist nicht mehr Sympathie. Und da sind wir natürlich bei dieser Kritik, wird dieser Film Leute beflügeln? Glaubt ihr denn, dass es so ist? Dass dieser Film Leute beflügeln wird, Gewalttaten zu
verüben. Oh, das ist ja genauso schwierig wie die Frage mit, wie sind Videospiele gewaltfördernd? Also das ist ja.
Ja, und weil du sagst was Wichtiges, daran liegt es nämlich schon. Das ist die Frage. Beflügelt es überhaupt? Ist das überhaupt die richtige Frage, die ich gerade gestellt habe? Weil, wenn jemand denkt nur mal an The Dark Knight. Man müsste die Frage ja auch für The Dark Knight schon stellen, weil 3 Jahre später bei The Dark Knight Rises ist jemand amok gelaufen bei einer Dark Knight Kinoaufführung im Joker-Kostüm und hat Menschen umgebracht. Ist jetzt der Film daran schuld?
Der ergründet ja nicht die Tiefen des Joker-Charakters so sehr wie der Joker-Film. Also bei diesem Joker-Film denke ich, dass es vielleicht viele Zuschauer gibt, die den Anfang sehen und halt am Anfang sehen und die sich halt voll identifizieren mit ihm, also wirklich voll. Also nicht im Sinne von, ich finde ihn sympathisch, sondern im Sinne von, ich sehe mich selbst komplett in diesem Charakter. Und in dem Moment, wo das passiert, bin ich natürlich zumindest anfällig dafür, dass die weiteren Taten dieses Charakters und wie es für ihn ausgeht, mich beeinflussen können.
Ja, aber das Ding ist halt, viele Amokläufer haben immer irgendwelche filmischen Vorbilder tatsächlich. Dass Leute sich verkleiden, dass sie die Waffen nehmen, die sie aus irgendwelchen Filmen oder Videospielen kennen. Die Frage ist aber natürlich, ist das eigentliche Medium, dem sie so gefolgt sind, ist das denn daran schuld oder nicht? Oder ist das nicht für die, also Scapegoat sagt man ja auch schon, eine Entschuldigung dafür, um rauszufinden, warum jemand etwas macht. In Wirklichkeit sind diese Probleme ja immer viel, viel komplexer. Ja, und klar, auch in diesem Film sind sie ja viel komplexer. Und das sehe ich halt nicht so. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass jemand, der Amok laufen will oder wird, aus welchen Gründen auch immer, äußerliche wie seine eigenen Gründe, wird dafür immer noch eine zusätzliche Inspiration finden, um so zu machen, wie er will. Aber er wird es tun. Das ist aber jetzt der Küchenpsychologe Marco Risch, der glaubt, dass es so ist, dass es dann trotzdem passiert. Durch The Dark Knight wurde natürlich The Dark Knight Rises dieser Kinosaal erwählt. Und wie die Figur aussieht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Joker mit einem Sturmgewehr in dem Film rumgelaufen ist. Er hat an einer Stelle eine Maschinenpistole, aber das war's auch schon. Der Typ in dem Kino hat ein Sturmgewehr benutzt, weil ein Sturmgewehr effektiver ist, um viele Menschen umzubringen. Er ist nicht mit Messern auf die los, mit einem Kartoffelmesser oder mit einer eingeschlagenen Scheibe. Also dieses sich ein Vorbild nehmen für einen Amoklauf funktioniert meiner Meinung nach nur bis zu einem gewissen Punkt. Und beeinflusst kann natürlich Sachen beeinflussen, aber wo ist dann für uns als Gesellschaft die Grenze zu sagen, ja, okay, dann dürfen wir halt sowas nicht machen. Ich habe in einer Kritik, ich weiß nicht, welche Kritik es war, ob es ein englisches oder ein deutschsprachiges Medium war, hatte in der Überschrift mit drin, das ist eigentlich ein grandioser Film, aber man muss ihn wegsperren. Mhm. Das ist ein Film, den man niemandem zeigen darf. Und ich würde behaupten, das ist eben nicht so. Ganz im Gegenteil sogar. Ich würde behaupten, dass gerade wir, weil ja auch die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad mitschuld ist, wie sie Menschen alleine lässt, weil das tut sie meiner Meinung nach, kann so ein Film uns alle sensibilisieren. Und Taxi Driver ist ein Film, der sensibilisiert. Das Problem ist nur, Taxi Driver ist ein Film, den kaum jemand gesehen hat, heutzutage aus unserer Generation. Den Joker werden alle aus unserer Generation früher oder später sehen.
Hm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel beachten, wie sehr, also ich ja, und ich glaube ja, dass es auch für euch gilt, wie sehr es uns halt emotional schon irgendwie mitgenommen hat, den Film zu sehen. Nun muss man bedenken, sind wir jetzt vielleicht nicht die emotional labilsten Leute, die diesen Film sehen werden. Also ich glaube halt schon, dass jemand da stärker von sich runterziehen lassen kann, in welcher Form auch immer, ob es jetzt zu einem Amoklauf führt oder was auch immer. Der Film bietet halt keine positive Nachricht für Leute, die sich eben wie der Joker fühlen. Mhm. Er bietet keinen positiven Ausweg aus dieser Situation, sondern er ist sehr fatal in dem, wie er endet.
Es gibt nicht diese eine Rolle, die zeigt, dass es auch hätte anders kommen können.
Genau, es gibt gar nichts. Es gibt keinen Lichtblick. Mhm. Es ist einfach von vornherein ist es halt ein Weg in den Abgrund. Gut, es gibt halt einen Charakter, der halt so kurz vielleicht mal durchblicken lässt. Okay, aber da gibt es dann ja auch wieder eine Szene, wo du dann danach denkst, okay, we're completely fucked. Alles geht nur bergab.
Also ich glaube,
das ist halt.
Ja. Ich will ganz kurz noch mal so einen Chat vorlesen, weil wir hier gerade über.
Du willst, glaube ich, dasselbe lesen, wie ich auch lesen wollte.
Ich wollte von für Samuel den Kommentar
vorlesen. Genau, wollte ich auch.
Wenn eine Interpretation des Filmes ist, das System oder die Eliten sind schuld, dass es dir so schlecht geht, dann nimm doch einfach eine Waffe und regel das selber, dann kann man das kritisieren. Das stimmt, aber ich würde behaupten, das ist gar nicht die Message
des Films. Ist es nicht.
Der kokettiert damit, aber er dekonstruiert dieses Bild ja genauso sehr. Das ist ja das. Also, ich finde, für alles, was er anbietet, er bietet auch immer die Gegenposition. Ein anderes Beispiel, die Glorifizierung. Das ist für mich mit das Hauptproblem tatsächlich. Vieles von dem, was der Joker macht oder machen will, wird auch schon im Trailer glorifiziert. Also eigentlich erfüllt es gewisse Fantasien, die jemand haben könnte, also Gewaltfantasien.
Ja, total.
Die werden erfüllt und die werden sogar noch belohnt. Aber ich würde behaupten, für alles, was da belohnt wird, wird es gleichzeitig dekonstruiert wieder. Alles.
Aber wird es das? Weil das ist ja der Punkt, wo wir genau drüber geredet haben, auch nach dem Film. Der Film stellt ja eben nicht diese Gegenposition. Also meiner Meinung nach stellt er eben nicht die Gegenposition dar, weil, und das ist ja auch diesen Aufstand und so, das sieht man ja auch im Trailer, ne? Das ist jetzt ja kein.
Die Leute, die sich mit Clownsmasken,
also die Bewegung, die der Joker hervorruft, das wird halt viel gezeigt, also quasi die Leute, die positiv auf den Joker reagieren, aber die Reaktion der Elite oder der Leute, gegen die es halt geht, die wird halt in einem sehr unsympathischen Interview von Thomas Wayne einmal gezeigt, sozusagen.
Ich würde aber behaupten, alles Mediale in dem Film oder sehr viel mediale Berichterstattung ist genau die Gegenposition schon davon.
Ja, aber die wird halt nicht so dargestellt, dass ich sie sympathisch finde, dass ich mich damit...
Sondern
es ist halt eher ein unsympathischer Art und ich erlebe es auch als unsympathisch und ich erlebe nicht jetzt den geschockten Normalbürger, der irgendwo steht, oh Gott, diese ganze Gewalt und so, wo führt das hin? Also die Leute, die drunter leiden, die erlebe ich nicht. Und auch den ersten Moment, wo es halt dann mal etwas härter zur Sache geht, da cheer ich noch und sag noch so, ja okay, voll verdient. Es gibt halt nie die Mutter, die mit ihren Kindern auf der Straße sitzt und weint und jetzt Angst hat, weil so viel Gewalt in der Stadt ist. So. Es gibt diese Gegenposition nicht. Ich sage aber, und da kommen wir wieder zu dem, was du sagst, dass der Film das ganz bewusst so macht, weil der Film oder das Ziel des Films ist es am Ende, uns als Zuschauern zu sagen, ihr seid jetzt die, die diese Gegenposition bilden müssen. Ich schocke euch mit dem, was ich euch zeige und ihr sollt dagegen sein quasi. Ihr sollt das Gefühl haben, okay, nee, nicht so cool. Nicht so cool. Langsam bin ich nicht mehr am Start mit dir, Joker. Das ist halt aber etwas, was in uns hervorgerufen werden soll und dass der Film das bewusst macht, dass er es uns nicht zeigt, damit wir das Gefühl haben, es fehlt und es selber fühlen.
Er lässt das sehr stark den Zuschauer alleine.
Ja,
und der Zuschauer ist dazu angehalten, selber mitzudenken und seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Anderes Beispiel dafür ist auch wieder das Ende jetzt von Taxi Driver. Taxi Driver hat auch diese glorifizierenden Momente. Und das am Ende thematisiert er das sogar ganz stark. Und gleichzeitig stellt es den Zuschauer aber die Frage, ist das denn wirklich so? Ist das das, was ich gerade gesehen und gehört habe?
Das
dieses
ist
Ende von
anderes.
Taxi Driver. Was stimmt davon, von dieser Glorifizierung? Was davon ist die das, was Travis möchte? Und das ist, was ist das, wie die Gesellschaft wirklich darauf reagiert?
Wie geschickt du das gemacht hast, dass du jetzt Taxi Driver als Gleichung hast. Dadurch kannst du über Sachen, die vielleicht spoilerkritisch wären, reden, ohne dass es was spoilern könnte, weil es halt nur in Taxi Driver vorkommt. Wollen wir eigentlich ganz kurz an dieser Stelle, weil wir gerade genau bei dem Thema waren, unsere zweite Frage noch einführen?
Die zweite Frage war doch die Kritik, oder?
Nee, die Frage ist an die Zuschauer.
Ach so, die Gewinnspielfrage.
Genau. Darf ein Film das, ist die Frage. Ja, und das bezieht sich eben auf diese Darstellung.
Und zum Glück gibt es ein Holy shit!
Das, okay, ist wirklich,
das ist ein überraschendes Abstimmungsergebnis. Ich zeig's mal.
Ein einziger hat gesagt, nein, das darf der Film nicht.
Ja.
Das ist wirklich...
Aber gut, so sehe ich das ja auch. Also ich... bin ja schon auch der Meinung, die...
Also du sagst, du willst ihn kritisieren, aber der darf es trotzdem,
ja, natürlich,
nicht?
Es gibt ja Kunstfreiheit. Und ich meine, du darfst alles thematisieren, musst dich halt nur danach hinstellen und dich kritisieren lassen, wenn du Kritik für irrige Sachen verbreitest. Und außerdem die dann tatsächlich Amok laufen wollen, die machen das ja eh, weil sie steigern sich in ihren Foren, sie steigen sich in ihren Filterbubblen ja eh so hoch, da brauchst du dann keinen Film
dazu. Ihr Journal, das ist die Filterbubble eben der letzten 30 Jahre, also vor dem Internet.
Ich möchte noch kurz zwei Kommentare in Kombination vorlesen, die ganz gut das thematisieren. Also einmal schreibt Mina, ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass man durch den Film potenziell die Meinung bekommen kann, dass die Art, wie der Joker damit am Ende umgeht, der Ausweg im Sinne von Erlösung sein kann für die Probleme, die man hat. Jetzt sagst du ja, okay, die letzte Szene könnte das vielleicht in irgendeiner Weise wieder relativieren, was weiß ich. Jetzt sagt aber der Samuel, dann muss man vielleicht den Film auch dafür kritisieren, dass der vielleicht zu viel vom Zuschauer erwartet, weil ich jetzt nicht weiß, ob das zum Beispiel jetzt jemanden, ob das jemand so sehen würde, weißt du?
Das verstehe ich, aber ich muss dem auch entgegenhalten, müssen wir deswegen dann nur Content, nur blöden Content machen.
Nein,
nur Soaps, damit es eindeutig ist.
Nein,
also,
das
ein anderes
nicht,
Beispiel dafür, um es nochmal zu vereinfachen, pass auf, ein anderes Beispiel dafür. Starship Troopers. Das ist ein Film, der im Subtext faschistoide Strukturen extrem anprangert. Wirklich an den Pranger stellt. Gleichzeitig macht er das aber auch auf eine fast schon belustigende Weise. Und du kannst ihn gucken und diesen Militärfetisch extrem geil finden. Du hast ganz stark die Gefahr, diesen Film misszuverstehen. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn beim ersten Mal gucken missverstanden habe. Ich habe ein zweites Mal gucken gebraucht. Ich war halt aber noch sehr jung, um ihn wirklich zu verstehen. So, aber darf deswegen dann ein Film wie Starship Troopers nicht existieren? Und das ist die simple Fassung von Joker.
Soll ich jetzt ja oder nein sagen?
Nee.
Ja.
Das lasse ich so im Raum stehen. So wie der Film alles im Raum stehen lässt. Das ist halt dieses Problem.
Also ich finde, vielleicht noch als letztes, was ich an dem Film auch noch kritisiere, ist, der Film thematisiert ja quasi den Klassenkampf zwischen Arm und Reich, traut sich aber nicht, irgendeine Position zu beziehen, weil beide Seiten sind scheiße.
Er lässt es halt dich auch einfach als gegeben halt, also er sagt ja einfach, das ist so. Also es ist ja nie so, dass in irgendeiner Weise das begründet wird, warum ist es überhaupt so? Es ist ja wirklich nur so, die Armen und die Reichen, und das muss halt euch jetzt als Begründung auch reichen, weil es ist halt fucking Gotham, hier ist immer Chaos, so nach dem Motto, weißt du?
Das ist schon ein bisschen flach, finde ich. Der Film macht es sich da steckenweise sehr einfach. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, Philips hat aber auf den Pressekonferenzen der internationalen Filmfestspiele von Venedig zum Beispiel tatsächlich gesagt, der Film ist nicht politisch. Und da muss ich ja einmal also trocken auflachen, weil das ist ja absolut lächerlich. Weil ich finde, da zieht er sich zu sehr aus der Affäre raus, der sagt, es ist alles nicht politisch.
Ja,
deswegen.
Ist die Frage, was das bedeutet, das zu sagen, ist nicht politisch.
Das ist ja das Gleiche,
sagen,
wie der Joker
nicht,
selber über sich sagt.
Er hat keine politische Intention.
Der Joker selber das sagt ja auch über sich, ich bin nicht politisch, und dann am Ende gibt's einen Riot wegen ihm.
Ja, aber wir haben ja schon gesagt, oder du hast, glaube ich, gesagt, der Film bezieht ja keine Position, keine politische. Also weder die eine Seite ist cool, noch die andere. Insofern ist er nicht politisch, weil er keine politische Propaganda verfolgt. Oder Agenda.
Agenda.
Ich habe gesagt, er bezieht keine Gegenposition.
Ja, aber ich finde auch, dass diese Pro-Position
Es gibt keinen Charakter, der davon schockiert ist, von dem, was passiert. Der sagt,
aber wir sind ja zu schockiert. Und zwar extrem.
Ja, das ist ja das, was ich sage. Er erwartet von uns, dass wir diese Person sind. Aber
das löst der Film aus.
Normalerweise normal hast du ja in einem Film auch immer einen Charakter, der als Identifikationsfigur für den Zuschauer dann fungiert, dass du halt an dem siehst, okay, fuck, der hat jetzt was verloren, der hat jetzt einen Schicksalsschlag erlitten, wegen dem, was die andere Person gemacht hat. Und dann denke ich, oh Gott, okay, jetzt ist, das war schlimm. Und dann, das ist halt das, wie wir normalerweise, ja, Schicksalsschläge in einem Film erleben. Und das ist in Joker nicht so. Da müssen wir komplett selber drauf kommen als Zuschauer.
Also der Film ist sehr konzentriert. Ich habe in irgendeinem Review gelesen, es gibt in dem Film keine einzige Szene, oder, in der nicht der Arthur Fleck selber vorkommt. Es ist komplett aus seiner Perspektive. Ja. Die Opferperspektive fehlt zum Beispiel völlig.
Genau.
Und dadurch kannst du auch das nicht so ganz nachvollziehen, was.
Mein Point,
was,
Alter.
Ja.
Mein Point.
Was das eigentlich für Auswirkungen hat, was er tut.
Aber das ist nicht so ungewöhnlich für solche Filme, dass dann eben die Hauptfigur nicht mehr Identifikationsfigur ist. Du denkst es, aber sie verliert dich irgendwann und du bist der Beobachter. Zum Beispiel, ich hab There Will Be Blood vor ein paar Monaten nochmal gesehen. Und da ist es ja auch extrem so. Und solche Filme gibt es einfach und zum Glück gibt es solche Filme. Du kannst nicht nur solche Filme machen. Und ich bin froh, dass gerade in einer Welt, der ein Marvel-Film nach dem anderen folgt, die ja alle, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, insgesamt gut gemacht sind, aber auch ein so herausfordernder Film für mich kommt, der eben keine richtige Identifikationsfigur mehr für mich hat, sondern mich zum Nachdenken zwingt. Weil du musst ihn verarbeiten, auf die eine oder die andere Weise. Und das ist großartig dann, dass es einen Comicfilm macht, auch wenn er sich dafür rotzfrech bei tausend anderen Filmen, oder vor allem bei einem Film meiner Meinung nach, bedient. Insofern hat es trotzdem für mich funktioniert. Und fuck, ich wollte vorhin noch irgendwas sagen zu einem der Punkte, die ihr gebracht habt.
Ich wollte vielleicht noch anmerken, was ich tatsächlich positiv fand, was, dass er den, ich will nicht sagen, er erweitert den Batman-Mythos, aber es gibt ja schon etwas, was, wo man theorisieren kann, dass das Batman-Joker-Verhältnis verändert. Das fand ich tatsächlich interessant, dass hier die Figur des Jokers auch noch eine weitere Ebene gegeben wird, eine weitere Dimension gegeben wird. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich damit meine, unser Kollege Tim von Quadratauge hat genau zu diesem Thema auf unserem Portal auch einen Artikel geschrieben, der hoffentlich dann jetzt auch online ist, wenn wir diesen Livestream machen.
Und verlinkt in der Videobeschreibung.
Genau, also da wird das dann auch nochmal genau erklärt, wie das denn jetzt alles ist.
Aber das finde ich sehr spoilery, also schaut euch den Film auf jeden Fall an, bevor ihr euch...
Ja, genau, das ist ein Erklärartikel, den liest man dann, wenn man den Film gesehen hat.
Ah, okay, genau. Ja. Weil das ist, aber das fand ich auch spannend.
Das fand ich auch spannend, ja.
Ja, wo sind wir jetzt am Ende? Machen wir irgendwie Daumen hoch, Daumen runter?
Für mich ist natürlich Daumen hoch, weil, wie gesagt, Kunst in dem Fall auch im wertenden Sinne tatsächlich ist.
Rein das Filmische war es für mich. Ja gut, Meisterwerk ist halt so ein starkes Wort. Mm. Es war auf jeden Fall der stärkste Film, den ich seit längerer Zeit gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob er der stärkste für mich ist, aber ich weiß, dass er mich am meisten beschäftigt hat und am meisten beschäftigen wird.
Trotzdem hätte ich jetzt deutlich weniger Bock als bei anderen Filmen, ihn jetzt zum Beispiel nochmal zu sehen.
Für die Bewertung ist halt für mich schwierig tatsächlich, weil es halt Taxi Driver gibt. Das kriege ich auch nicht aus meinem Kopf raus. Es ist halt für mich fast der gleiche Film, nur mit Joker.
Da gab es übrigens vorhin noch den Kommentar von Samuel. Kann man das nicht kritisch sehen, dass der Film die Figur des Jokers und die Marke dahinter benutzt, um im Mainstream zu landen?
Warum soll man das kritisch sehen? Finde ich doch gut.
Naja.
Ich find es gut, ein Film, der jetzt so viele Leute normalerweise gar nicht interessieren würde, über den Joker herum dafür begeistern zu können. Und also, der Joker ist halt das plakativere Bild von Travis aus Taxi Driver, aber trotzdem genauso legitim.
Aber das ist halt das, was ich vorhin halt meinte mit, das ist für mich eigentlich gar kein Comicfilm. Für mich, es war wirklich gerade so genug für mich, dass ich sage, okay, ich akzeptiere, dass das der Joker sein soll aus dem Comic. Ansonsten hätte ich einfach eine Story über einen Random-Typen auch sehen können.
Das Ding ist halt bei Comic, das ist eine Frage der Definition, weil Comic ist für mich ein Medium. Und das Medium schreibt nicht vor, was die Aussage ist, wie man etwas verarbeitet. Das ist ja nicht eine Frage des Mediums.
Aber
der Film hätte genauso gut als Comic rauskommen können.
Ja,
dann wäre der Comic halt so
gewesen. Ja, aber du lädst dir halt dieses gesamte Universum halt auf. Für einen Film,
du legst dir das Vorwissen der Zuschauer auf. Das ist das Problem.
Also, das auch, ja.
Du gehst halt rein und denkst halt, okay, dann kriege ich halt ein Batman-Prequel. Vielleicht.
Kann sein.
Oder man kokettiert damit. Oder eben nicht, weil sie ja immer wieder betonen. Das ist ein Einzelfilm, der für sich selber steht. Eine Charakterstudie. Ich glaube, wenn das Ding 1:1 so als Comic rausgekommen wäre, als Graphic Novel, hätten natürlich viel weniger Leute das mitgekriegt. Die Diskussion wäre nicht ganz so groß gewesen, aber man hätte ihn unter die größten und besten Joker-Comics aller Zeiten sofort hier in die Top 5 gewählt. So. Das Ding als Graphic Novel, was übrigens auch ganz gut passt als Vergleich, weil der Film ist 16:9, also wirklich Vollbild für zu Hause und ist unfassbar hübsch gefilmt, was natürlich wieder schwierig ist, weil er so viele glorifizierende Szenen hat. Fast jeder Shot sieht aus wie ein Instagram-Post. Und das ist ja auch so, wenn ihr mal auf Instagram bei Todd Phillips oder eben von dem Joker-Film mal nachschaut, viele dieser Bilder sind tatsächlich genauso im Film oder im Trailer. Und das ist auch kein Wunder, weil er so gefilmt ist. Also ausgerechnet die Person, die Joaquin Phoenix so angemacht hat, der Kameramann, hat definitiv einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Lass uns zum Fazit kommen, oder?
Ja.
Du hast jetzt am wenigsten als schon Abschließendes gesagt. Ich hatte das Gefühl, bei uns war es teilweise schon so leicht abschließend.
Ja, vielleicht muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Aber also ich fand den, war ein guter Film. Und ich finde, wenn man nicht über die politische Dimension darüber nachdenkt, kann man ihn sogar noch besser konsumieren. Für mich hat das sich das war das ein bisschen schwierig, dass ich da mich über den Film teilweise ein bisschen geärgert hat. Aber wenn man das ausblenden kann, ist es ein guter Film.
Ja, ich würde sogar sagen, ein sehr, sehr guter Film. Einfach basierend, einfach auf dem, sag ich mal, auf dem simplen Level, wie gut hat er mich unterhalten, wie sehr war ich dabei. Da war es halt wirklich für mich extrem stark. Ich bewerte Filme auch danach, wie sie mich emotional halt berühren. Ich war emotional voll dabei. Ich war die ganze Zeit gespannt, was passiert. Ich fand es bis zum Ende unterhaltsam und auch befriedigend. Es war halt ein schwerer Film. Wie gesagt, ich werde ihn auch nicht jetzt erstmal länger nicht mehr nochmal sehen oder habe auch nicht besonders Lust, ihn nochmal zu sehen. Aber ja, schon ein echtes Kunstwerk und ein filmisch einfach sehr, sehr guter Film. Und die ganze Kontroverse darum, das ist natürlich eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss. Aber da bin ich halt auch eher der Meinung, so im Endeffekt bewerte ich jetzt mal den Film als das, was er ist. Und er ist einfach ein verdammt guter Film.
Ich möchte da für mein Schlussfazit ganz kurz auf den Chat eingehen. Und zwar sagt der Working Title, schreibt: Leider leben wir in einer Zeit von zu vielen Comic-Verfilmungen. Ich denke, es war eine Marketingentscheidung. Also es geht konkret um die Wahl des Jokers um diese Geschichte zu erzählen. Und ich sehe das halt tatsächlich komplett anders, weil wir haben halt einen Joaquin Phoenix, der den Joker so spielen will, wie er ihn gespielt hat. Wir haben einen Larry Scher, der den Film so gefilmt hat, wie er ihn filmen wollte. Wir haben einen Todd Phillips, der uns eine Geschichte erzählt, die er auch mitgeschrieben hat, wie er sie uns erzählt und die er uns eben so erzählt. Das ist ein Film von sehr vielen Künstlern, von sehr vielen Einzelkünstlern, der eben zusammen ein Gesamtkunstwerk ergeben hat. Und ein Kunstwerk entzieht sich halt manchmal einer einfachen Bewertung. Es geht gar nicht darum, ob ich es gut oder schlecht finde, sondern es geht eben darum, wie mich dieses Kunstwerk beschäftigt und vielleicht auch andere Leute beschäftigt oder inspiriert. Und ich glaube, so ein Film inspiriert eher dazu, Leute dazu zu bringen, gesellschaftlich auch nochmal genauer hinzuschauen. Genauer hinzuschauen, wie es den Mitmenschen um mich herum geht. Gerade die Subway-Szenen fand ich in dem Film unfassbar unangenehm. Weil ich da sehr viele Sachen gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, das habe ich auch schon gesehen als Beobachter. Und hätte ich da vielleicht einschreiten sollen? Hätte ich anders darauf reagieren sollen? Sollte ich anders jemanden begrüßen, mit jemandem umgehen? Sollte ich ihn dafür beschimpfen, was er zu einem Kind sagt, also ihn quasi zurechtweisen, oder soll ich ihn darin bestärken? Ich finde, das ist ein Film, der mich beschäftigt. Und dafür liebe ich Film. Es gibt zwei Sachen, die ich an Filmen liebe, dass sie mich unterhalten oder dass sie mich beschäftigen. Wenige Filme sind dem einen oder dem anderen besonders gut. Dieser Film ist bei dem Thema Beschäftigen vor allem besonders gut. Und dafür liebe ich ihn. Ob ich ihm jetzt auf Letterboxd eine 4 von 5 gebe, eine 4,5 von 5 oder in 10 Jahren eine 5 von 5, keine Ahnung. Ich finde, das ist nicht so wichtig. Er beschäftigt mich und damit erreicht er mehr als 99,9% aller Filme auf dieser Welt. Und gerade bei einem Comic-Überbau, der einen sehr mainstreamigen Ton hat, finde ich das dann nochmal besonders bemerkenswert. Und begrüßenswert, weil viele Leute einfach Joker mögen und oh, Heath Ledger und will ich sehen. Ich glaube, das bringt viele, dieses Werk bringt viele Leute dazu, endlich mal einen eben nicht unterhaltsamen Film, sondern einen beschäftigenden Film zu sehen. Und das schaffen wenige Filme. Und zum Glück ist das so. Ja.
Wie du am Ende komplett in deinen Nerdkultursprech verfallen bist.
Echt?
Ja, ich fand's mega schön.
Oh, danke.
So, bevor wir abmoderieren, nochmal vielen lieben Dank an BV Bro, der hier diverse Subs verschenkt hat auf Twitch. Für diverse Leute. Ja, vielen lieben Dank, mein Lieber.
Das ist großzügig. Ich hoffe, ihr fandet es auch schön. Wir versuchen uns hier. Wir haben, aber ihr seht schon, wir sind gewillt. Wir nennen es die Quadrataugen. Wir hatten Startschwierigkeiten. Wir sind die Quadrataugen. Ich hoffe, ihr wollt das zukünftig öfter sehen. Und gerade weil es dieses Magazinige ist und weil wir über Gott und die Welt und eben tausend verschiedene Serien und Filme reden, ist es dann demnächst auch eure Erwartungshaltung. Auch wenn es ein Main-Thema wie den Joker gibt, der aber auch eben das Main-Thema des Streams war. Wir wollten euch nichts Falsches versprechen. Und,
ja, schreibt uns gerne auf diversen Plattformen auch mit Ideen, die ihr habt für die nächste Sendung.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt.
Also schreibt, ihr könnt im Max-Discord könnt ihr jederzeit reinschreiben und uns oder mich zumindest kontaktieren. Mhm. Weiß nicht, ob es über eure Plattform auch
passend dazu auf YouTube in den Kommentarbereich, dass Fabian und ich es lesen können, weil im Chat war viel los. Wir haben versucht, immer wieder drauf einzugehen und es auch mitzulesen. Aber gerade Feedback geht dann unter. Lasst uns Feedback da. Schreibt uns, wie ihr es fandet. Schreibt uns eure Ideen. Das finde ich grandios, weil wir haben tatsächlich vorher zusammengesessen und überlegt, okay, welche Themen wollen wir besprechen.
Aber da können wir easy dann beim nächsten Mal halt euer Feedback mit einfließen lassen.
Da müssen wir weniger nachdenken.
Genau, es ist
perfekt. Helft uns. Wir müssen schon genug über den Joker nachdenken. Und ich hoffe, ihr werdet dann auch über den Joker nachdenken, wenn er am 10. Oktober im Kino ist.
Und noch vielen Dank an die beiden in der Regie, an Maxi und Adrian.
Yes.
Vielen Dank an die Moderatoren, die im Chat aufgepasst haben. Und vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart.
Das ist gut, dass du das noch gesagt hast.
Auf Wiedersehen.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao. Guten Abend.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Verbedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite, Links findet ihr in den Shownotes.